ARD Sounds.
Hier ist der Tourfunk live aus Hamburg.
Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.
Mega. Schön, dass ihr alle da seid. Ihr hört es. In diesem Tourfunk, wir sind in einem Theater in Hamburg-St. Pauli auf der Reeperbahn, voll besetzt, 250 Leute, es ist mega, es ist so hell hier, ich sehe da oben euch auf der Empore da oben gar nicht, also sie haben zwei Etagen, hebt mal eure Hände kurz oder klatscht mal eben da oben. Und jetzt unten. Alles klar, reicht. Schön, dass ihr da seid, herzlich willkommen zum Tourfunk nach den Zeit Classics vor der Deutschland-Tour, wir haben tolle Gäste. Und ein paar altbekannte Stimmen, die ihr alle kennt. Und mit denen fangen wir direkt an. Ich bin Moritz. Schön, dass ihr da seid. Wir sind ja ein Tourfunk, wir ein Podcast. Also wenn ihr uns hört, in ARD Sounds. Abonniert uns gerne, empfehlt uns weiter. Und heißt uns herzlich willkommen. Hier ist Fabian Wegmann. Und zwar... Ihr kennt ihn natürlich als ARD-Experte, aber heute ja in seiner Funktion als sportlicher Leiter der Star Classics und der Deutschland-Tour, die am Mittwoch beginnt, Fabian, das ist aber auch nicht so schlecht hier, oder? Vergleichsweise?
Das ist ziemlich geil.
Also ja. Bei der Tour haben wir es nicht so schön.
Nee, so schön nicht. Ja. Vor allem so schön klimatisiert, ne?
Ja. Stimmt, in Frankreich war es teilweise ein bisschen wärmer. Ja. Schön, dass du da bist, nimm gerne Platz.
Vielen Dank.
Und den Mann, der jetzt kommt, den kennt ihr auch, ist unser Radioreporter. Hier ist Holger Gerska. Schon wieder unabgesprochen, alle in Weiß hier. Meine Standardfrage zu Beginn einer Live-Tourfunk-Aufzeichnung ist, und wir sind bisher mal relativ glimpflich davon gekommen, das sind also die Gesichter zu den Stimmen. Ist hier jemand sehr enttäuscht? Nein, wir haben tatsächlich ein Erlebnis gehabt, wir waren in Lüdesalb, also Holger und ich und Steffen Gahr und Leonie Holz vom Saarländischen Rundfunk. Wir kamen spät abends an, also Lüdesalb ist so ein Berg weiter als Alpe d'Huez. In den Alpen, ganz spät abends, um kurz nach 22 Uhr, haben wir noch einen Crepe bekommen, so eine Creperie. Und dann kam so ein junges Pärchen raus aus dem Laden. Ich würde sagen, beide so Anfang 20, ganz süß. Entschuldigung, sind Sie vom Tourfunk? Herr Gerska, ich habe Ihre Stimme erkannt. Also du hast nicht nur ein Podcast-Gesicht, sondern auch eine Podcast-Stimme. Kann man darauf schließen. Ja.
Vielen Dank.
Herzlich willkommen. Dann freuen wir uns sehr über eine Frau, die ganz wichtig ist für den deutschen Radsport. Sie ist nämlich die Chefin der ASO, also dem deutschen Ableger des französischen Tourveranstalters, also auch verantwortlich für die Star Classics und für die Deutschland-Tour. Hier ist Maren Hopf. Hallo, hallo. Setz dich gerne. Fast so viel los wie an der Mönckebergstraße heute, ne?
Fast, ja, auf jeden Fall.
Also noch stimmungsvoller als vorhin in der Hamburger Innenstadt. Und dann freuen wir uns sehr über einen, der eine ganz andere Perspektive hat als wir alle hier. Also Fabian war zwar auch mit drin heute als sportlicher Leiter der Star Classics, aber wir haben jemanden, der mitgefahren ist und der auf der Deutschlandtour fährt. Hier ist Michael Hessmann. Also, es klingt nicht nur großartig, es ist einfach total großartig, hier zu sein. Also herzlichen Dank nochmal, schön, dass ihr hier seid mit diesem Tourfunk, den wir jetzt seit 5 Jahren machen. Und also Holger und Fabian sind ja auch seit Beginn an dabei. Das ist, geht schon als Höhepunkt durch hier heute, ne? Das ist schon krass, was wir hier haben heute. Das ist
schon sehr, sehr geil, ja. Also wirklich. Nein.
Aber es war auch
stimmt. Zwar nicht so viel, ne? Aber es
ist ja, so, das kennst du ja. Das ist ja oft im Rampenlicht.
Von euch, ja.
Michael, wie war es denn für dich heute zu fahren?
Erstmal, wie cool hier. Ich war nämlich in der Schule in der Darstellen und Gestalten AG. Habe auch mal ein Theaterstück aufgeführt. Ich glaube, das wird ein bisschen cooler heute.
Warum bist du Radprofi geworden?
Vielleicht, weil das Theaterstück nicht so gut funktioniert hat. Aber ich will mir diese Option noch offen halten. Mal schauen, was noch kommt.
Aber... Guck mal, jetzt wird das Licht extra ein bisschen gedimmt für uns. Das ist sehr nett. Wir sind im Imperialtheater, das kann man ruhig mal sagen. Es ist ein Krimi-Theater in Hamburg und wir sind auf einer Bühne, die wirklich, also hinter uns sind so Bücherregale mit ganz vielen schicken Büchern. Dann ein großes Gemälde über einem Kamin, in dem fast ein echtes Feuer brennt. Ich bin jetzt schon seit anderthalb Stunden hier. Ich bin noch nicht ganz schlau geworden, was mir das Bild sagen soll. Aber es ist ein sehr grimmig reinblickender älterer Herr mit weißen Haaren und einer ziemlich großen Nase. Ja, wie ist denn, also jetzt um mal sachlich zu werden und zum Radsport zu kommen, Michael, wie ist denn das jetzt gewesen aus deiner Perspektive heute als Radprofi bei einem deutschen Rennen, von denen es ja nicht mehr so wahnsinnig viele gibt?
Ja, ich habe bisher auch erst zweimal in der Profizeit, wenn ich mich jetzt nicht vertue, mal ein deutsches Rennen gemacht. Das war einmal in Münster, natürlich Heimrennen, das steht noch bisher an meiner Nummer 1, es tut mir leid. hat persönliche Gründe. Und einmal Frankfurt, da bin ich aber eigentlich nur, das darf man fast gar nicht immer so sagen, aber das ist manchmal gibt es so Team Orders, dass man dann am Start stehen soll, obwohl ich eigentlich gerade verletzt war und ja, man halt die weil es gerade nicht so viele Fahrer zur Verfügung gibt und dann ist es natürlich schön, einen deutschen Fahrer, der eine kurze Anreise hat und ich habe mich auch gefreut, da dann zu stehen, aber ich sollte dann leider gar nicht zu Ende fahren und das war dann irgendwie nicht so die schöne Erfahrung. Heute durfte ich zu Ende fahren, habe es dann zum Glück auch geschafft und es war bisher das aufregendste Rennen, weil es wirklich, naja, es sieht dann so lang aus, 206 Kilometer, aber die Anfahrt, die geht dann sehr schnell vorbei und die Nerven, die kommen dann auch schon schnell hoch, weil man irgendwie weiß, was auf einen zukommt. Und das hat es wirklich in sich. Also vor allem der Stress, es ist irgendwie so, du fährst ja die erste Runde rein, alle sind noch frisch und dann geht es da in diesen, ja, man kann es gar nicht sagen, in das Loch rein und dann wieder raus. Und das ist, ja, man kann das sich immer schwer, ich weiß nicht, wie du das immer wahrgenommen hast damals, aber man kann den Stress, den es dann im Feld gibt, immer so schwer darstellen. Das ist viel Angst, viel Aufregung, viel Adrenalin. Und dann ist das Schlimme daran, ja, irgendwie findet sich dann doch immer wieder alles zurück und du hast so das Gefühl, oh, jetzt habe ich es gerade gut geschafft, ich bin in einer guten Position da reingefahren. Ja, ja, Pustekuchen. Die nächste Runde wird nochmal genauso stressig, weil häufig ist es eigentlich so, dass es dann selektierter ist und das dann nicht so schlimm wird.
Sogar, oder?
Ja, oder noch stressiger, weil das Ziel dann näher kommt. Und ja, deswegen war es eigentlich die ganze Zeit wirklich so an sein und dann auch immer wieder so sehr an sein und dann merken, ah ja, aber jetzt ging es eigentlich noch gar nicht um die Wurst.
Es kommt noch.
Ja.
Ja. Fabian, wie hast du das Rennen gesehen? Also klar, wie du es gesehen hast, du warst in dem Wagen und hast zwischendurch auch mal in die Kamera gewinkt, du hast ein Tattoo, zeig's doch mal bitte eben. Hast du zwischendurch einen Halt gemacht hier auf der Reeperbahn, oder?
Habe ich mir hier stechen lassen, ja. Gerade.
Moin, Cyclassics.
Moin, für dich.
Geh wieder ab, ne?
Ja. Ja, also natürlich ist was ganz anderes, wenn du im Auto sitzt, aber da ist erstmal die Anspannung, läuft das alles, ist die Straße frei, ne? Da müssen wir immer viel kommunizieren im Vorfeld, sind die Sperrungen alle da, und für mich fällt erstmal alles ab, wenn der Start anfängt, so, ne? Weil dann habe ich die Fahne geschwenkt und dann setze ich mich rein und dann gucke ich mal, welche Spitzengruppe gerade so entsteht und solange die Strecke frei bleibt, ist das dann immer ganz gut und das war heute Gott sei Dank bis zum Schluss und das ist einfach, wenn man im Ziel ankommt und es ist nie irgendwo ein Auto gewesen auf der Straße, gab ja ein paar Stürze, hast du ja auch gesagt, aber das waren alles ja Unfälle, weil halt weil zu eng wurde oder weil jemand was riskiert hat oder weil der Toro den Verpflegungsbeutel nicht richtig gefasst hat. Das sind aber ja, das ist schade so für die Fahrer, aber das ist nichts, was wir als Veranstalter in der Hand haben. So, und da können wir nichts dran ändern und das passiert manchmal mehr, manchmal weniger. In Frankfurt hatten wir, glaube ich, nicht einen einzigen Sturz. Heute waren es, glaube ich, 4. 2 mussten leider ins Krankenhaus, aber es war auch nicht allzu schlimm. Aber ja, wenn das so durchläuft, das Rennen, sind wir dann erstmal zufrieden mit dem Ganzen. Und ja, das, was du sagst, in dieses Loch reinfahren, das ist mit dem Auto genauso schlimm. Also oder fast noch schlimmer, weil ich nicht selber fahre, weil ich habe einen Fahrer und du fährst da rein und es kippt einfach so runter und dann fährst du mit 80 da Richtung Elbe und dann denke ich immer, hoffentlich weiß der, dass es wieder links geht, wie jedes Mal. hat gut funktioniert, ja.
Ja. Ja. Wir haben jetzt hier eine lustig bunte Veranstaltung, müssen natürlich gleich nochmal über auch ein Thema sprechen, was nicht ganz so schön ist, weil du ja auch schon angesprochen hast, glücklicherweise keine Fahrzeuge auf der Straße. Darüber reden wir gleich natürlich noch. Ich will aber gerne erstmal bei heute gerne bleiben. Holger, wie hast du es sportlich erlebt? Wie schätzt du es ein? Ein Sieg dann am Ende fast mit Ansage, nachdem Olaf Koy und Jonathan Milan nicht mitgekommen sind am Vaseberg?
Ja, ich glaube, dass Paul Manier wahrscheinlich auch sonst auch gewonnen hätte, weil er schlicht und ergreifend diese Berge richtig gut wegsteckt. Ich glaube, wir werden an Paul Maniers Sieg in Hamburg noch lange erinnern, weil es wahrscheinlich der erste von ganz vielen in Deutschland ist. Es ist ja immer so, dass für Deutschland so eine Karriere mit einem Tour de France-Start erst beginnt. Entschuldigung, Michael, du hast jetzt auch erst deinen ersten hinter dir. Aber Paul Manier ist 22, war nie bei der Tour. Ich glaube, er ist schon jetzt der weltbeste Sprinter. Möglicherweise ist Jonathan Milan in einer ganz flachen Zieleinkunft ihm vielleicht noch einen Tick überlegen, aber sobald das irgendwie hügelig ist, da steckt er weg, ist er ja das Superpotenzial. Das Knifflige an der Geschichte ist, bei der Tour de France war Tim Merlier der beste Sprinter mit 3 Etappensiegen. Paul Manier hat 3 Etappen beim Giro gewonnen, die fahren beide in einer und derselben Mannschaft. Da müssen sie ran, fürchte ich. Denn Tim Merlier ist zwar auch 35, aber er wird noch 1-2 Jahre fahren. Aber ich glaube, dass der mit der Veranlagung, mit der Mannschaft, die ja immer auf Remco Evenepoel ausgerichtet war und jetzt zumindest mal einen und mit Tim Merlier eigentlich noch einen zweiten richtigen Siegfahrer für Sprints hat, die sind super aufgestellt. Der wird, ich weiß gar nicht, wie viel Rennen hat der schon gewonnen? 35, glaube ich, mit 22. Das ist verrückt. An der hätte, glaube ich, auch so das Ding gemacht. Der war vorher mit 21 auch schon Dritter. Ja. Und so gesehen, wenn du fragst, wie das Rennen, es rief insofern logisch, als dass Fojes ja hier einen Ausreißer gewonnen hat und alle waren entsprechend nervös, das hat man gesehen unterwegs, die Helfer von insbesondere von Jonathan Milan und auch die von Paul Manier haben sehr viel gestikuliert, also Max Walscheid war sehr aufgeregt auch zwischendurch, dass man da wirklich auch gemeinsam zusammenarbeitet und das hat funktioniert, zum Leidwesen von Jonas Rutsch und vor allem von Niklas Behrens, der ein Riesenrennen gefahren ist, nach einem 7-8 Monate raus wegen Herzrhythmusstörung und jetzt das zweite Rennen wieder, der hat sich wirklich ganz toll da vorne behauptet und ein gutes, tolles Comeback, aber es war klar, also das passiert dem Feld nicht zweimal und deswegen war klar, es läuft auf einen Sprint der bergfesten Sprinter hinaus und damit konnte man auf Manier gut setzen. Ich hätte allerdings auch Olaf Koy das zugetraut, aber das ist der Klassiker, 3 Wochen nach der Tour de France, schwierig.
Aber was ist denn eigentlich in Frankreich los? Paul Sexas, Paul Manier, aber das ist ja, da deutet sich eine unglaubliche Dominanz an in den nächsten Jahren.
Ja, wir haben hier in Deutschland ja auch ein paar gute, ne? Also so ist es ja nicht. Aber also wir arbeiten ja für die Franzosen, ne? Die ASO. Wir haben alle die Nationalhymne mitgesungen, die waren alle ganz happy, ja.
Ja, stimmt.
Aber wir
stimmt.
haben so ein bisschen gestichert. Ja.
Also. Wir haben übrigens hier Wasser und Gläser oft, ihr bedient euch einfach, ne? Ja. Könnt euch nehmen, gebt mit und ohne Sprudel. Maren, ich habe es angedeutet, es ist natürlich nicht nur alles lustig und super. Wir müssen leider auch sagen, es gab auch einen Todesfall heute. Beim Jedermann-Rennen ist ein älterer Herr gestorben, ohne dass ich jetzt irgendwelche Hintergründe kenne, aber das ist ja für euch wahrscheinlich als Veranstalter, als Organisatoren dann auch immer erstmal so ein Knick nach so einem Rennen, das ja eigentlich total gut lief.
Ja, total. Also insgesamt, der Tag lief natürlich super. Also das muss man einfach sagen und das Profirennen natürlich auch. Aber wenn man solche Nachrichten bekommt, trübt das natürlich die Stimmung und ist natürlich nicht das, was wir mit dieser Veranstaltung nach außen tragen wollen und auch nicht wollen, dass das passiert. Wir sind nur leider im Radsport irgendwie nicht so ganz davor gefeit. Und ja, müssen dann auch wieder nach vorne blicken und gucken, jetzt steht die Deutschlandtour an, aber das war natürlich heute eine sehr, sehr traurige Nachricht.
Und sonst, also schwierig zu sagen, unabhängig davon, trotzdem sehr gut gelaufen alles, könnt ihr zufrieden sein?
Ja, das auf jeden Fall. Also wir sind definitiv sehr zufrieden. Heute waren 12.000 Teilnehmende am Start. Wir hatten ein tolles Profirennen. Also auch da, unser Plan ist aufgegangen, wie das Rennen irgendwie konstituiert ist. Wir haben das letztes Jahr schon gesehen. Also klar, natürlich, es war stressig im Rennen für euch. Keine Frage, verstehe ich total. Aber da steckt ja auch so ein bisschen die Idee dahinter, das Rennen spannend zu machen. Und der Plan ist aufgegangen. Von daher kann man natürlich irgendwie ein positives Fazit ziehen. Nichtsdestotrotz trügt das natürlich und nimmt uns alle natürlich sehr mit.
Ja, Buxtehude muss man sagen, 2. Mal dabei, hat sich fast schon etabliert, oder? Also heute auch wieder mega Stimmung. Gut, die haben auch Weinfest parallel gehabt. Das ist vielleicht dann auch irgendwie...
Das hilft.
Auf jeden Fall.
Der Ausschank hat aber nachher.
Es wirkte wieder... letztes Jahr waren Holger und ich auch vor Ort. Diesmal habe ich es aus logistischen Gründen nicht geschafft. Nein, nur zum Start. Aber es sah im Fernsehen, sah es mega aus. So. Also das Bleibt also, jetzt so, ja?
Ja, werden wir sehen. Also ich würde es mir wünschen. Wir sind sehr willkommen in Buxtehude und das merkt man einfach auch. Und es ist eine sehr schöne kleine Stadt. Es ist einfach, ja, für das, ich habe es heute in der Pressekonferenz noch gesagt, es ist auch für die Dramaturgie, für dieses Rennen einfach sehr schön. Du fängst an in dieser kleinen idyllischen Stadt und es ist ja wirklich sehr, sehr schön. Also jeder, der noch nicht da war, hier waren vielleicht schon einige da. Man kann auch mit der Fähre rüberfahren. Gibt ja nicht so viele Brücken, aber das haben wir heute Morgen auch wieder gemerkt. Manche gibt es auch nicht mehr, die wir gerne nutzen würden oder die können wir gerade nicht nutzen.
Das wäre eigentlich mal eine Idee, so eine Art, irgendwie so ein paar Fähren, dass die Teams auch ihre Fähren organisieren müssen.
Wir waren nicht so weit davon entfernt.
Du weißt nicht, was wir alles überlegt haben.
Oh, das wollen wir jetzt aber hören.
Vielleicht ja, also ist eine nur für die Spanier.
Ja, aber jetzt in, genau, also aber jetzt im November war das, glaube ich, Ende November, die ja ein Schiff gegen die Freihafenbrücken gefahren ist. Und die Brücken haben wir früher immer benutzt. Ja, seitdem sind die nicht mehr zu gebrauchen. Und deswegen hat das sehr viel Energie fürs gesamte Team gekostet. Wirklich viel Arbeit und Überzeugungsarbeit. Und deswegen waren wir auch so froh, dass diese Strecke so jetzt steht und wir Buxtehude halt behalten konnten auch, was halt wirklich sehr schön war, dieser Start, auch mit dem Weinfest. Also es ist, glaube ich, eine ganz gelungene Auftaktveranstaltung immer.
Und weil du jetzt gesagt hattest, dass das so stressig für uns war, ich glaube, das muss man auch nochmal so ein bisschen klarstellen, dass sich das irgendwie alle hier Anwesenden oder Hörer, Hörerinnen sich irgendwie klar machen können. Das ist ja auch, also es ist eine besondere Herausforderung, würde ich sagen. Ich glaube, ich kenne kaum Rennen, die auf durchgehend eigentlich fast in einem urbanen Kurs stattfinden, der es schafft, diesen schmalen Grat zu schaffen aus, es ist gleichzeitig super stressig für die Fahrer, aber das ist ein gutes Zeichen, weil das heißt, es verändert die Renndynamik und schafft es aber dann irgendwie, das sicher über die Bühne zu bringen, weil wir sind alle irgendwie verrückt dann, sobald wir auf dem Rad sind und es ist sehr schwierig, als VeranstalterInnen das irgendwie gut zu gestalten, weil ich kenne kaum einen Stadtkurs, auf dem wirklich auch nur vier vereinzelte Stürze so passieren und es gleichzeitig trotzdem super, super spannend und irgendwie aufregend und stressig für die Fahrer ist. Also das ist eine wirkliche Herausforderung.
Die Star Classics sind ja noch nicht lange in der Hand der ASO. Das dritte Mal jetzt? Ja, das dritte Mal. Ne? Beim ersten Mal konntet ihr quasi noch gar nicht viel machen, weil ihr das relativ kurzfristig vorher übernommen habt. Dann letztes Jahr und in diesem Jahr. Ist das Rennen schon da, wo ihr es haben wollt? Oder welches Potenzial seht ihr noch für die nächsten Jahre?
Nee, also wir sind nicht da, wo wir sein wollen. Also ich glaube, wir haben alle immer den Anspruch, das Ganze besser zu machen, spannender zu machen. Es gibt viele Bausteine, an denen man irgendwie drehen kann. Genau, das erste Jahr war eigentlich im Prinzip, okay, wir kommen erstmal an, wir gucken, wie das hier läuft. Letztes Jahr haben wir dann schon viel irgendwie in die Wege geleitet. Dieses Jahr konnten wir auf den Streckenplan von letztem Jahr aufbauen. Das hat uns wirklich sehr geholfen. Einfach auch Thema Sicherheit entlang der Strecke und sowas. Da konnte man viel nochmal, besser machen einfach. Und klar, das Ziel ist natürlich, wir versuchen jedes Jahr, überlegen wir, okay, wo soll es hingehen, was können wir anders machen, was können wir verbessern. Also das ist im Prinzip die Idee nach oben hin nie irgendwie zu Ende gedacht, sondern wir wollen immer besser werden und einfach ein schönes Rennen haben, eine Veranstaltung haben, die für alle ist im Prinzip. Und das haben wir zum einen mit dem Breitensport, wir haben das auf der anderen Seite mit den Profis, die natürlich medial interessant sind. Und ich glaube, das ist so eine gute Basis, auf der können wir weiter aufbauen und hoffen, dass wir weiter in Hamburg ankommen. Freuen wir uns drauf.
Ja, also genau, also die Strecke würden wir am liebsten so behalten, wie sie jetzt ist, aber auch dieses Jahr, man hat es ja vielleicht gesehen, es gibt halt sehr viele Baustellen und die gibt es immer und ja, ich höre schon.
Aber nicht nur in Hamburg.
Nicht nur in Hamburg, haben wir bei der Deutschlandtour auch, aber ja, auch da, gestern ist die letzte Asphaltdecke irgendwo draufgekommen, also und das ist für das gesamte Team der ASO Germany, für alle, die da mitarbeiten, vor allem für die, die die Strecke dann machen, mit den Behörden sprechen, das ist eine große Herausforderung. denn das ist kein Wunschkonzert, so eine Strecke einfach zu kreieren und sagen, ja, könnt ihr ja besser daher fahren oder da. Man muss die Strecken auch kriegen, die müssen auch frei sein, die müssen sauber sein, da darf keine Baustelle sein und das ist halt immer diese Herausforderung. Deswegen wird es auch nie jedes Jahr gleich sein. Also wir werden immer solche Herausforderungen haben, dass man mal umdenken muss. Aber im Großen und Ganzen sind wir mit dieser Streckenführung jetzt dieses Jahr super zufrieden gewesen. Und ja, wir hatten jetzt dieses Jahr 12.000 jeder Frauen und es gab schon mal wesentlich mehr. Und da wollen wir natürlich auch so ein bisschen wieder hin.
Aber genau. Es gab auch bei den Zeit Classics immer das Problem, dass die Verträge mit dem Veranstalter waren ja wechselnde, es waren wechselnde Hauptsponsoren, ich muss gar nicht aufzählen, wie die Zeit Classics immer so mit Vornamen hießen über die Jahre. Und man hatte manchmal das Gefühl, im Januar stünde noch nicht fest, was im August passiert. Auf wie lange Jahre habt ihr euch jetzt verpflichtet? Wie lange läuft euer Vertrag jetzt als Veranstalter?
Erst Open End? Weiter, Open End.
Erstmal Open End. Das ist ja für das Rennen sicherlich auch super wichtig. Auch jetzt hier für die Stadt, weil letztlich ist es ja ein Rennen, was in der Jan-Ulrich-Ära entstanden ist und dann aufwuchs, weil es den deutschen Slot eingenommen hat für den Weltcup, den es damals gab, die wichtigsten Eintagesrennen, diese Rennserie, das Rennen in Frankfurt, was eigentlich das gewachsene deutsche Traditionsrennen ist und das in Köln. Rund um Köln hat es finanziell schwer in der Zeit und das Rennen in Frankfurt wollte nicht weg von diesem 1. Mai-Termin und die Voraussetzung des Weltradsports.
Einmal hatten sie es.
Ja, genau. Und die Voraussetzung war sonntags. Weltcuprennen müssen sonntags sein und Hamburg sprang dann in die Bresche und bekam diesen Status als eines der 10 wichtigsten Rennen. Auch immer als Rennen für die Sprinter, immer gern genommen, immer gut besetzt. Aber es war immer, so aus meinem Erleben, immer ein Kampf, dass dieses Rennen erhalten bleibt. Weil auch das Interesse sank. Die Delle hier in der Doping-Ära nach 2006 war besonders heftig. Man musste sich ja nur bei den Einschreibungen jeweils umschauen. Du bist ja hier... Bist du hier gefahren? Nein, du bist hier nie gefahren.
Sehr oft.
Sehr oft gefahren. Ja. Ist mir nicht also in Erinnerung geblieben.
Ja.
ja, aber das
Vorziel immer eingeholt.
Ja, es ist auch eines der ganz wenigen Rennen in der Corona-Zeit, die gleich zweimal ausfielen, 20 und 21. Die meisten Rennen haben es geschafft, aus dem Frühjahr in den Herbst zu gehen oder eben nur einmal zu verzichten, wie Frankfurt. In Hamburg hat es gleich zweimal nicht stattgefunden. Und deswegen habe ich jetzt das Gefühl, auch mit der Zuschauerzahl auf den letzten 1000 Metern, was ich da heute gesehen habe, auch am Vasenberg oben, dass das tatsächlich ein Trend ist, der jetzt in die richtige Richtung gibt, dass das auch ein Fundament ist. Was ich hier das Gefühl hatte, dass es das nie ist und dass man immer so das Gefühl hat, irgendwann ist, ob Vattenfall, Euro Eis oder wie es als hieß, der Sponsor weg und dann hat sich das mit dem Rennen erledigt.
Das aber hoffen wir auch sehr, ja. Also genau das ist das Ziel und ich glaube, es macht Sinn und wir haben das ja auch während Corona gemerkt, ob mit Eschborn Frankfurt oder der Deutschlandtour, da musste man dranbleiben, man musste gut kommunizieren und so weiter und ich glaube, da gibt es Potenzial, das in Hamburg besser zu machen, einfach präsenter zu sein, besser zu kommunizieren an die Teilnehmenden und ja, einfach die Konstanz bringt es dann und ich hoffe natürlich, wir haben jetzt eine Strecke, die haben wir jetzt zweimal genutzt. Wo geht es dann in den nächsten Jahren lang? Kann man vielleicht irgendwann mal, also es wäre mein ganz großer Wunsch, dass wir hier so gefestigt sind und sagen können, so dieses Jahr fahren wir da lang, nächstes Jahr da lang und dann das. Wir haben im Prinzip so ein Portfolio aus unterschiedlichen Strecken, unterschiedliche Städte, die daran Interesse haben, dass wir da starten. Ich glaube, das hilft und wir haben uns für Deutschland und den Radsport in Deutschland committed. Wir wollen das hier groß machen. Wir haben nicht umsonst 2018 die Deutschlandtour wieder angefangen, die auch gelitten hat einfach und 10 Jahre nicht stattgefunden hat, weil wir einfach das Potenzial sehen in Deutschland und das Potenzial in diesen Rennen und die erhalten wollen. Und das kostet sehr, sehr viel Arbeit, nicht ganz ehrlich, aber wir sind da dran und genau was du sagst, also vielleicht haben wir jetzt einen ganz guten Grundstein gelegt.
Dann gucken wir doch mal auf die Deutschlandtour. Jetzt haben wir Sonntagabend, am Mittwoch geht's los in Bad Orb. Was passiert denn von jetzt bis Mittwoch noch alles?
Genau, morgen eigentlich wieder zusammenpacken, im Lager alles sortieren. Was brauchten wir hier, was brauchen wir bei der Deutschlandtour? Und dann geht's morgen tatsächlich schon nach Bad Orb. Also Startort, Auftakt für die Deutschlandtour nächste Woche. Am Morgenabend kommen auch schon die ersten Ü-Wagen, TV greist an. Am Dienstag haben wir auch schon den ersten Aufbau. Also es geht quasi eins zu eins ineinander über und für uns direkt weiter. Aber ich muss sagen, es ist eigentlich ganz gut so. Dann ist man so einmal irgendwie drin und man macht das Event durch. Und ob das jetzt irgendwie 2 Tage ist, 5 Tage Deutschlandtour oder einfach eine Woche, das ist dann auch egal. Ihr kennt es von der Tour de France, da seid ihr lang genug unterwegs. Von daher ja, ist es für uns jetzt kein Problem. Es geht direkt weiter.
Was muss noch gemacht werden? Ist eigentlich alles...
Wir sind fertig. Wir
können morgen loslegen, oder?
Wir können morgen los.
Beine hoch und...
Ja, ja, morgen ist noch mal entspannen und dann... Ja,
Sauna oder so.
Also eigentlich alles wie immer.
Pool. Weinfest.
Weinfest, ja. Ja, das haben wir erst am Samstag, ne, glaube ich. Ja.
Freitag und Samstag.
Freitag und Samstag, Bad Dürkheim.
Ach, genau. So werden die Kurse gelegt. Ja,
vielleicht auch die bessere Region dafür.
Stimmt.
Sie kann Amateure.
Bessere Region, ja, sagst du was. Das ist wahrscheinlich, der Hamburger Wein ist nicht so berühmt wie der.
Ich kenne ihn nicht.
Es gibt einen Weinanbau in Hamburg, an St. Pauli, hier um die Ecke direkt, ne? Der wird alle 2 Jahre, glaube ich, auch. Okay. Nee, sagen wir jetzt nicht. Michael, wann geht's für dich los? Wann geht's für dich wohin und wie und überhaupt?
Komm mit.
Ach ja, bei mir geht's auch direkt weiter. Da dachte ich dann erst. Ach mein Gott, es wäre doch schön, eigentlich nochmal eine Nacht nach Freiburg zu fahren. Ich habe auch verstanden, dass es irgendwie eine weite Fahrt gewesen wäre, weil eigentlich war der Plan, also ich wäre jetzt heute schon nach Frankfurt gefahren, auch als einziger, weil mein einziger Teamkollege, der die Deutschlandtour auch noch hätte fahren sollen, der wurde gestern Morgen um 11 benachrichtigt, dass er sich morgen nochmal in den Flieger setzt, damit er nochmal kurz nach Hause kommt, bevor er dann die Vuelta fährt, statt der Deutschlandtour. Deswegen, der hockt dann noch 2 Tage in Andorra, weiß ich nicht, was er dann da macht, und deswegen wäre ich eigentlich jetzt heute Abend und morgen alleine, ja, mit dem Staff und mit...
Wie schön, dass du uns hast hier heute.
Deswegen, weil es war eine willkommene Abwechslung, muss ich ehrlich sagen. Und dann fahre ich morgen mit einem Freund von mir, der tatsächlich jetzt auch hier bei der ASO einen kleinen Minijob angenommen hat, fahre ich noch weiter nach Bad Orb, weil der auch dort direkt am Start sein wird. Deswegen ist es eigentlich eine ganz angenehme Reise, muss ich sagen.
Mhm. Und dann gewinnt er die Deutschlandtour.
Na, schauen wir mal.
Warum Bad Orb, Fabian? Also wie entsteht sowas, dass die Deutschlandtour in einem doch relativ kleinen Ort in Hessen beginnt?
Da fasst man die Maren am besten.
Maren.
Naja, also ich muss ja ehrlich sagen, wir müssen jedes Jahr Etappenorte suchen. Die fallen nicht vom Himmel, die stehen nicht bei mir auf der Matte, so hallo, ich bin da, können wir? Sondern das ist tatsächlich Türklinken putzen und gucken, wo geht's lang. Und man hat natürlich schon irgendwie so ein bisschen die Idee, wo möchte man lang, wo geht's hin? Man hat vielleicht schon einen Etappenort, das ist dann irgendwie ein Anknüpfungspunkt. Natürlich immer auch darauf aus, so wenig Transfer wie möglich zu haben. Das ist für die Fahrer gut, das ist für uns gut. Wenn wir die Nacht noch irgendwie 4 Stunden fahren müssen nach so einem Tag wie heute, dann sind wir auch schnell bedient. Und so puzzelt sich das dann ein bisschen zusammen. Und dann gucken wir, okay, was ist interessant, wer bietet sich an, wer hat auch was zu erzählen. Und da ist unsere Wahl auf Bad Orb gefallen. Schwäbisch Hall stand schon sehr, sehr früh fest. Und dann haben wir im Umkreis geguckt, normalerweise immer so 150 Kilometer voneinander entfernt sollten die Etappenorte sein, damit Fabian noch eine spannende Strecke machen kann, jeden Hügel links und rechts irgendwie mitnehmen kann, wir eine Zielrunde haben können. Und ja, und dann haben wir bei Bad Orb angefragt, die haben Triathlon, wir wussten, die sind sportaffin, und die haben sofort gesagt, ja, das machen wir.
Müssen die dann trotzdem dafür bezahlen oder ist das dann, geht das aufs Haus?
Die müssen auch dafür bezahlen, okay. Ja.
Ich stelle mir das total spannend vor, Fabian, so ein Puzzle zusammenzusetzen. Nimm uns doch mal mit, wie entsteht so eine Strecke eigentlich?
Ja, also wir machen erstmal erzählt, ne? Also erstmal die Städte natürlich suchen, und je näher die aneinander sind, desto mehr Möglichkeiten hat man einfach. Und dann ja, guckt man auf der Karte, macht das ja zusammen, oder vor allen Dingen Daniel Noah schaut da auch mit drauf. Also der ist dann vor allen Dingen auch dann hinterher für die ganzen Städte auch zuständig, macht die mit Behördengänge auch, guckt danach. Und ja, dann guckt man zusammen, telefoniert vielleicht mal rum, wer kennt am Berg, guckt auf Strava, was gibt's da für Berge. Wir kriegen auch immer wieder Mails, oder auch in Instagram schreiben mir Leute solche Texte mit wirklich detaillierten Beschreibungen, wie denn eine Strecke auszusehen hat, von da nach da. Das kann man eigentlich eins zu eins nehmen, wenn die Städte auch ja sagen würden. Also eigentlich ist es ziemlich einfach.
Oh, da melde ich mich auch mal.
Ja,
einmal,
genau.
Einmal um den Longinus-Turm für Kenner jetzt.
So. Also Münsteraner sind auch da. Ja, geil.
Jetzt nicht so detailliert, aber manche Leute wissen Bescheid.
Ja, wunderbar. Ja, und dann, dann guckt man einfach, was sind da Vorschläge, ne? Welche Berge kann man da irgendwie mit reinbauen? Das ist so mal das erste Wunschkonstrukt, so was man hat. Und dann sieht man, ah, da ist aber jetzt eine Bahnschiene und das ist doof. Und dann guckt man, vielleicht fährt man, sucht man einen Tunnel oder eine Brücke. Dann hat man das gefunden und dann sieht man, ah, das ist eine Autobahnausfahrt oder eine Bedarfsumleitung. Das sind auch so schöne Wörter,
die
man
in Deutschland, dann oder? Belernt.
Bedarfsumleitung.
Bedarfsumleitung. Ja,
das wenn Wort die dafür, Bau, oder?
Wenn, wahrscheinlich nicht, ja. Aber wenn die Autobahn halt dicht ist, wäre, dann ist das mit Bedarfsumleitung. Wenn wir die Strecken haben, die eigentlich sehr schön sind, irgendwelche Landstraßen, dann sagt der Erste schon, ja, nee, wenn dann die Autobahn, wenn dann ein Unfall ist und dann die über die Bedarfsumleitung wollen, dann ist das sehr schwierig. Also brauchen wir eine Umleitung für die Bedarfsumleitung. Und damit, so, da fängt das eigentlich immer an. So, und dann muss man immer wieder gucken. Und dann hat man eine Strecke oder jetzt auch genau die erste Etappe super schön. Also man sieht ja schon sehr große Unterschiede zwischen den Ländern, was Straßenbegebenheiten angeht. Sobald man in Bayern ist, hat man eigentlich so gut wie keine Probleme.
Ist das so, ja?
Da brauchst du gar kein Schild haben, irgendwie rechts oder links. Das siehst du am Straßenbelag. Ja. Das ist schon krass. Ist mir auch vorher nie aufgefallen. Kannst ja mal mitkommen, dann fällt dir das irgendwann auf bei so einer Streckenmarkierung.
Ja, sehr gerne.
Naja, und dann hast du eine Strecke und jetzt sind wir gerade in Ferien. Da sind wir eigentlich immer in der Ferienzeit und da wird auch gerne gebaut. So, und dann hast du eine Strecke im November, denkst du, das ist super, und dann geht die ins Genehmigungsverfahren und dann sagen die, ja, aber also in den 6 Wochen in den Ferien, da ist da gar keine Straße, ist gar kein Straßenbelag. Da musst du nochmal wieder umplanen.
Aber gut, dass sie es vorher sagen.
Ja, genau, ja, sobald man das ein... genau, meistens, auch das nicht immer. Hatten wir dieses Jahr auch schon, dass wir... ja, das war zur Anfahrt, glaube ich, ne? In Eschborn mal. Ja, egal. Ja. War die Straße 2 Tage vorher nicht da. So, muss man halt wieder umplanen.
Und Paris-Roubaix gibt's auch nicht.
Es ist immer so ein bisschen, es ist nie so, wie man sich das vorstellt. Also, und das ist manchmal nervig für alle, aber das macht es halt auch spannend. Also wir haben halt nicht dieses Stadion, ich habe es ja oft genug gesagt, aber wir haben nicht dieses Stadion, wo wir jetzt 400 Meter und das ist immer dasselbe und dann laufen wir eine Runde oder 20 oder 100 Runden, sondern wir müssen halt immer nach dieser Strecke gucken und diese Begebenheiten sind immer unterschiedlich und es sind sehr, sehr viele Faktoren, die mit reinspielen in so eine, in so eine Strecke, dass man die plant. Und dann will der eine, dass man da lang fährt, dann kann man da nicht herfahren. Also es ist vieles, was mit reingeht. Ja. Mhm. Und dann wollen wir natürlich attraktive Strecken auch haben, ne? Und auch mal schön die Landschaft auch zeigen. Das ist ja auch, wir waren jetzt bei der Tour, das ist ja auch eine gewisse Werbeveranstaltung für das ganze Land.
Voll.
Und das wollen wir natürlich auch für die Deutschlandtour machen.
Also klar. Auch heute Hamburg, das ist ja ein reinste Sightseeing-Tour, wenn du das siehst. Ja. So. Michi, wie ist denn, du bist jetzt in einem spanischen Team, Movistar, du warst bei Wismar, also niederländische Mannschaft. Kannst du das sagen, welchen Stellenwert die Deutschlandtour so im Ausland hat?
Tatsächlich freuen sich irgendwie doch, also ich habe mich das auch schon gefragt, es ist mir auch immer noch nicht so ganz deutlich, ich werde das noch ein bisschen irgendwie rausfinden müssen, aber es haben schon viele Leute Lust hier zu fahren an sich, also man freut sich irgendwie drauf, weil auch so dieses so Spätsommerprogramm da, es ist irgendwie ein ganz attraktives Rennen, weil tatsächlich auch, da muss man auch nochmal Lob an Veranstaltungen geben, es gibt schon andere Rennen, mit was Transfers angeht und ich habe das mir jetzt schon mal angeschaut, sehr angenehm. Mhm. Also um das mal fürs Publikum zu sagen, es gibt Rennen, da hat man 2 Stunden zum Start im Bus, dann geht da auch noch irgendwie was schief, dann sind es 2,5 und dann kommt man um 18 Uhr an, duscht schnell im Bus und dann geht es nochmal 3 Stunden weiter zum nächsten Hotel und das kann dann eine Regionalrundfahrt sein, dass es nicht mal eine große Landesrundfahrt ist, sondern nur ein Teil eines Landes und da fragt man sich dann, wie das möglich ist, dass man an dem einen Tag im Südwesten startet und dann geht man ganz hoch in den Nordosten, aber dann kehrt man am Ende irgendwie danach dann wieder zum Südwesten zurück. Und das ist wirklich sehr angenehm. Und deswegen sind eigentlich viele Fahrer, auch ja, Hotels, irgendwie alles ein guter Standard, freuen sich eigentlich einfach da drauf. Und tatsächlich auch wegen der ZuschauerInnen, weil es einfach mittlerweile eine sehr attraktive Veranstaltung geworden ist. Und das macht ja für uns Fahrer auch sehr viel Spaß.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Maren, wir haben jetzt über die Cyclassics gesprochen, dass ihr natürlich immer auch nach oben alles offen habt. Bei der Deutschlandtour gibt es ja auch gewisse, sagen wir mal, Landstriche Deutschlands, die ihr noch gar nicht hattet. Also ich denke jetzt mal an die Bundeshauptstadt beispielsweise, die natürlich aber auch ein Thema ist durch die mögliche Bewerbung, oder nicht nur die mögliche, sondern durch die Bewerbung für den Grand Départ der Tour. Gibt es da Überlegungen, dass irgendwie, ich meine, das ist ja, ihr seid der Eins, ASO, das irgendwie dann auch mal zu kombinieren, dass ihr sagt, wir wollen auch mal vor dem Brandenburger Tor enden?
Also die Überlegung gab es vorher schon immer mal, natürlich. Also ich glaube, es gibt in Deutschland kaum eine Stadt, in der ich noch nicht war. Ja, und man überlegt, okay, gerade in Berlin oder im Osten waren wir einfach noch nicht mit der Deutschlandtour, also mit der neuen Deutschlandtour. Und da gibt es Überlegungen und die gab es eigentlich schon immer, dass man da mal hinkommt. Und klar wäre das auch mal ein Wunsch, weil man hat natürlich zum einen die Städte wie Bad Orb, das ist natürlich vielleicht nicht die bekannteste Stadt in Deutschland, aber ich mag total gerne die kleinen Städte, weil die meistens super engagiert sind, die super viel Werbung machen, die verstanden haben, was Radsport bedeutet, was es touristisch bedeutet, dass man nämlich genau die Bilder generiert. Aber natürlich, wenn man mal sagen würde, die Deutschlandtour startet in Berlin, wäre das natürlich eine ziemlich coole Sache. So, ist einfach so. Aber ja, also es gibt noch viel zu erkunden in Deutschland, wo wir noch nicht waren.
Was wiederum aber für die Streckenplanung vielleicht gar nicht so leicht ist, weil Berlin ist relativ flach, ne? Da müsstest du schon, na gut, da gibt es auch Erhebungen, ich meine, wir haben ja auch den Vaseberg, ist klar, aber es ist jetzt ist kein Mittelgebirge in unmittelbarer Nähe.
Ja, und wir haben ja ein paar
Etappen. Nein, es muss ja auch nicht immer berghoch gehen, um ein attraktives Rennen zu machen, also das muss man ja auch sagen, ne? Und klar, wenn man in so einer Großstadt ist wie Berlin, ich meine, das ist nochmal ein bisschen mehr, es werden mit Sicherheit geniale Bilder sein, wenn man da irgendwie startet und durch Berlin fährt. Also da könnte ich mir ganz viel vorstellen, wo man überall vorbeifährt und wenn der Heli drüber fliegt, was man alles sieht. Für die Fahrer wird das mit Sicherheit auch sehr großartig, wäre das mit Sicherheit auch großartig. Aber so eine Stadt wie Berlin dann abzusperren oder auch selbst ja schon Hamburg oder nicht selbst, das ist ja eine Riesenstadt, eine der größten Städte. Also das ist nicht ganz ohne. So, und das kostet natürlich auch Geld, das muss man einfach auch sagen. Ne? Das ist ja nicht so, dass man das die heißt oder dann unendlich viel verdient, sondern da geht halt ganz viel in die Absperrungen rein. So, und das muss organisiert werden. Und so eine Absperrung ist nicht mal eben so gemacht. Ja? Also man muss ja so Überfahrschütze auch bauen und man hat viele Dienstleister und die müssen auch pünktlich kommen und das hatten wir heute gemerkt. Also ist alles ein bisschen nicht so ganz einfach, aber natürlich, keine Ahnung, warum nicht mal vom Brandenburger Tor, aber nächstes Jahr nicht.
Schwierig, wie es aber es schwierig ist, Berlin absperren ist natürlich. Ich glaube, die alte Deutschlandtour ist einmal in Berlin zu Ende gegangen, in den Nullerjahren. Und dann gab es ja in Berlin die Bestrebungen, ein eigenes Profirennen à la Hamburg auf den Beinen zu stellen, den Veloton, den es auch ein paar Mal gab. Auch Marcel Kittel hat den mal gewonnen. Schwieriges Rennen mit den Absperrungen, wie Straße 17. Juni, rauf und runter. Er fehlt tolle Bilder, aber keine Fernsehübertragung, keine Attraktivität. Ganz schwer. Und letztlich muss man sagen, das Problem ist, sie haben halt den Marathon im September. Hier in Hamburg ist er im April. Da wird die Stadt einmal im April besperrt und einmal im August. Und dann der Triathlon ist ja nicht so weiträumig, der Anfang Juli hier ist. Aber in Berlin ist der Marathon halt im September. Das wäre zweimal dicht nacheinander. Und ich glaube, da würden sie es schwer tun. Also für die Tour de France machen sie es, da bin ich ziemlich sicher. Haben sie auch unterschrieben. Aber für eine Deutschlandtour bin ich ehrlicherweise skeptisch.
Ich bin auch, klar, ich meine, ich liebe den Sport und ich, egal, wir waren bei Olympia 2024 in Paris, da haben die einfach 3 Monate Champs-Élysées dicht gemacht. Also nicht nur 3 Stunden oder eine halbe, sondern einfach 3 Monate. Da haben die Stadien da drauf gebaut und irgendwie ging das auch. Also es hat funktioniert. Und dann denke ich mal, ja, also wenn man das will, es muss natürlich ein Großteil der Bevölkerung auch wollen. Also es muss ja auch sehen, also das bin ich ja gar nicht. Ich liebe den Sport, aber es liebt ja nicht jeder den Sport. Und es ist ja immer auch ein Miteinander in so einer großen Stadt. Und da muss man halt immer gucken, wie weit kann man gehen mit mit seiner Idee und wie weit wird das akzeptiert? Es gibt ja auch andere, die dann, ja, keine Ahnung, irgendeine andere Veranstaltungen machen, und man darf so eine Stadt dann aber auch nicht zu sehr überfüllen mit sowas. Also man muss sich alle Leute anhören und alle Parteien anhören und muss immer so einen Konsens finden. Einfach.
Ja, Berlin würde wahrscheinlich gehen, wenn ihr sagt, Spandau, irgendeine breite Straße, aber das wollt ihr ja nicht. Und das ist das Problem.
Ich bin in der Kids-Tour in der U15 schon auf dem Kudamm gefahren. 180 Ehrlich? Grad Kehle ja und wieder zurück. Das war grandios. Also bin ich der Deutschland-Tour ein bisschen was voraus. tatsächlich habe ich aber auch noch da einen Punkt dazu, wenn das nicht kurz zu lang wird. Aber wir hatten dann auch eine spannende Debatte, hatte ich das mal mit ein paar Freunden zu Hause, was eigentlich so die Tour mit so einem großen Werbekarawan und so weiter, was das irgendwie alles macht, weil das ja auch irgendwie viel so Kommerz ist. Aber andererseits auch gibt es wohl spannende Untersuchungen, was mit Orten passiert, durch die Tour durchgegangen ist. Weil zum Beispiel, gab jetzt in Freiburg auch so eine Debatte, okay, irgendwie wieder Deutschlandtour oder nicht. Also ihr habt da wahrscheinlich dann ja schon viel mehr geredet, aber dann sind eher so Grün und Links dagegen, dass sie sagen, ja, also wir müssen irgendwie viele Gelder dafür investiert werden. Aber spannenderweise, und deswegen ist es vielleicht auch ein Votum für kleine Orte wie Bad Orb, in Frankreich scheint es einen großen Effekt zu haben, wenn die Tour da durchgeht, dass dort generell eine stärkere Zufriedenheit in den Jahren messbar ist und auch anderes Wahlverhalten, was tendenziell weniger nach rechts gerückt, was ja in Frankreich dann irgendwie auch ein Problem war. Also es gab da wohl eine sehr spannende Karte. Es könnte jetzt falsch sein. Die Quelle kam aus zweiter Hand. Vielleicht muss ich es nachreichen. Aber vielleicht muss man sich die Quellen auch so machen, wie sie sind. Und ich glaube, in großen Städten, um jetzt zu dem nächsten Punkt zu kommen, ich glaube, in großen Städten hat man vielleicht manchmal einen Gegeneffekt, weil dort der Störeffekt von so Großveranstaltungen vielleicht manchmal mehr wiegt als das Zusammenbringen, was es vielleicht in einer kleinen Stadt, ich meine, in einer kleinen Stadt, da kommt ein Riesengroßevent hin, alle Leute kommen zusammen, es kommt eine super Stimmung, man fühlt sich so, als wenn man irgendwie gesehen wird. Diese Effekte gibt es ja dann in der großen Stadt nicht, und da überwiegt dann vielleicht manchmal das Genervtsein von der Sperrung, die blöden Radfahrer hier schon wieder, und dann vielleicht auch eine größere Spaltung so zwischen diesen, woken Radfahrleuten, die irgendwie alle das machen, und dann so dem Rest, den es eigentlich stört. Und da ist jetzt meine Vorstellung, dass es vielleicht gar nicht so schlecht ist, dann auch viele eher kleinere Städte zu besuchen, weil das sehr gut zu tun scheint.
Hättet ihr Sachsen-Anhalt ein bisschen mehr pushen müssen dieses Jahr? War ja letztes Jahr, aber.
Ja. Naja, also unser Ziel ist es, überall in jedes Bundesland zu gehen und dann auch mehrmals. Und
Hamburg fehlt auch.
Warten wir nächstes Jahr.
Hamburg fehlt.
Für die Deutschlandtour jetzt. Ja, wir können auch einfach hier anfangen. Morgen den Prolog.
Michel, ist total schön, dass du hier bist. Hier. Genau.
Es wäre eigentlich einfach. Sonntags sei Classics und dann mittwochs direkt hier starten. Wir arbeiten dran.
Oder das Verknüpfen irgendwie miteinander. Das ist gleichzeitig auch.
Ja.
Nee, denken wir nicht weiter. Michel, wie schön, dass du da bist. Ich glaube, wir haben jetzt, ich habe gar keine Uhr, wie lange machen wir jetzt eigentlich schon? Im Laufe dieser Zeit auf jeden Fall schon festgestellt, wie bereichernd du für den Toursommer bei uns auch warst. Also wir haben, glaube ich, jeden Tag irgendwie was von dir gehört und jedes Mal gedacht so, warum ist er eigentlich bisher nie mitgefahren? Das war so unterhaltsam, dich zu hören und dich zu sehen. Und du hast dich immer so angehört, als hättest du mega Spaß an der Tour und würdest wie so ein kleiner Junge mit offenen Augen durch die Gegend laufen und denken, oh geil, dass ich mal hier sein darf und das alles erleben darf. War das genauso, wie es geklungen hat?
Ja, es war wirklich genauso. Auf dem Rad konnte ich es nicht immer so wahrnehmen, weil ich manchmal auch einfach nur mit halb geschlossenen Augen da irgendwie saß und versucht habe, durchzukommen. Einmal, ich glaube, es war die Bourgogne, da habe ich es einmal tatsächlich, habe ich ein bisschen sogar die Umgebung wahrgenommen und gedacht, oh mein Gott, das sieht auch extrem schön aus hier. Da hat mir mein Vater auch einmal noch ein wunderschönes Foto geschickt, als ich auch nur, als wir mal ein paar Kilometer, wir waren immer in Frankreich Urlaub, als ich da wirklich wie Gott in Frankreich gespeist habe. Das war auch sehr schön. Also es kamen irgendwie sehr viele Erinnerungen hoch. Und ansonsten war es einfach was ganz Besonderes. Und ich fand es eigentlich auch immer nett, mich zu unterhalten. Und es ist irgendwie was, es ist schwer zu beschreiben. Es ist auch irgendwie mit zu Hause. Auch wenn es mich manchmal ein bisschen wurmt, selbst Leute in meinem engeren Umfeld, ich glaube, es ist manchmal sehr schwierig. Ich habe ein Umfeld, auch aufgrund meiner Vergangenheit, wo mittlerweile irgendwie viel in Freiburg auch so ein bisschen außerhalb des Sports passiert. Und das ist einerseits sehr schön, weil ich nach Hause komme und es gibt irgendwie, es findet was anderes statt. Und andererseits, ja, ist es manchmal nicht so einfach, sich so verstanden zu fühlen in dem, was man macht. Und irgendwie, naja, das Gefühl zu haben, dass man da so frei drüber reden kann. Und ich glaube, das hat sich durch die Tour sogar, selbst bei den nächsten Leuten, und das ist, es wurmt mich ein bisschen, aber es hat sich trotzdem nochmal verändert, dass es für alle leichter ist, nochmal wahrzunehmen, okay, was passiert da eigentlich? Was ist das eigentlich wirklich? Weil man natürlich mehr mitgenommen wird, mehr an die Hand genommen wird. Und das hat irgendwie auch da sehr gut getan. Und ja, es war irgendwie, das war eine sehr schöne Erfahrung, auch, auch wenn es sportlich gesehen ich auch ziemlich gelitten habe.
Wolltest du was sagen, Maren?
Das Gefühl kenne ich auf der anderen Seite. Also als Veranstalter für Radsportveranstaltungen ist man auch immer so ein bisschen, ja, was machst du eigentlich das ganze Jahr? Du hast 3 Radrennen im Jahr, was machst du denn so? Und ich denke mir so, ja, pro Radrennen braucht man so ein Jahr, für die Deutschlandtour mal mindestens 1,5 Jahre. Und da ist dann auch häufig nicht so viel Verständnis. Und dann nehme ich die immer mal mit. Auch heute wieder eine Freundin hier aus Hamburg, die bei den Cyclassics mit da war. Und die meinte, boah, das ist schon eine ganz schöne Energie und die sind ja ganz schön schnell unterwegs und dann rattert das so und okay, da steckt ja ganz schön viel dahinter und dann ist dann das Verständnis irgendwie da, wenn es dann sichtbarer ist und eine Tour de France ist dann am Ende sichtbarer und also das Gefühl kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, da ist manchmal nicht so viel Verständnis, was tust du da eigentlich den ganzen Tag und dann, wenn sie es aber mal gesehen haben, dann sind meistens die Leute auch immer mit dabei und wollen wiederkommen und verstehen das, ja. Kenne ich auf jeden Fall.
Gibt es was, was dich, also das, ich kann mir vorstellen, dir war klar, dass es ein Riesenrennen ist und größer ist als alles andere, was du im Radsport so kennst. Gibt es trotzdem was, was dich noch überrascht hat an der Tour?
Ja, ich glaube, es bleibt trotzdem noch die Paris-Etappe. Überrascht ist nicht das richtige Wort, weil ich ja schon mit Haut und Haar und allem darauf eingestellt war, überwältigt zu werden. Aber ich glaube, auf diesen Moment sich einzustellen, ist nahezu unmöglich. Und gerade dann nochmal mit dieser Addition des Montmartre, das habe ich dann, glaube ich, auch in einem Interview schon gesagt, es ist einfach tatsächlich nochmal unvergleichbar, auch mit Alpe d'Huez oder anderen Etappen, weil du so ein Gefühl hast, dass sogar über dir Leute sind, weil das so durch diese Mauern und auch weil die es so schön gebaut haben, diese Tribünen, dass es wirklich so ganz weit hoch geht und die Leute sich ja auch nochmal überall draufstellen.
Es gab die Rue Le Pic, das ist, also war jedes Fenster, links und rechts, standen 5 Leute, also das ist irre, echt.
Und dann aber auch einfach nochmal, nee, es ist nicht dann dreidimensional, sondern es ist dann nochmal wie so 4D-Kino, weil du auch die Geruchskulisse noch zusätzlich dann hast. also von Marihuana, das wird jetzt nicht ganz jugendfrei, aber zu Alkohol, zu was auch immer. Also
von den Zuschauern,
wohlgemerkt, von den Zuschauern. Von den Zuschauern. Und nicht, dass ich mal auf irgendwelchen solchen Veranstaltungen sonst bin. Aber da kam dann so, also so ein kleiner Déjà-vu-Moment dann irgendwie hoch, dass man sagt, oh, bin ich gerade woanders oder? Nee.
Wie jetzt?
Du fährst nein.
Nee, also du warst überwältigt von, also Paris zum einen, dieses Ankommen, es geschafft zu haben und dann aber zusätzlich noch von dieser unglaublichen Kulisse, die es ja inzwischen dort gibt.
Ja, und dann wirklich zu realisieren, weil das realisiert man ganz, ganz, ganz selten, dass man gerade bei einem der wichtigsten Sportevents der Welt irgendwie mitmacht. Das ja, hat man danach auch dann schnell wieder vergessen und das ist auch so, der Radsport ist da relativ undankbar, man ist dann 3 Tage im Urlaub und dann ja, fährt man halt einfach weiter und wird von Autos angehupt. Mhm. So ist es.
Und wenn ich das kurz sagen darf, unser erster Kontakt bei der Tour war in Barcelona bei der Mannschaftspräsentation. Ja. Da ist es so, dass die Fahrer werden einzeln vorgestellt, also mannschaftsweise, und dann fahren sie im Prinzip an so einem Gatter entlang, wo sich gefühlt hunderte Radioreporter auf engstem Raume drängeln, ein Riesenkampf, und dann brüllt man halt die Fahrer so an, dass sie anhalten mögen, und dann kriegt man Standardantworten, normalerweise auch von denen, die das erste Mal dabei sind. Wir hatten auch schon Leute, die wirklich geflasht waren, aber Michael Hessmann war eine Steigerung zu all dem. Von diesem Vordersagrader Familia, Mannschaftsvorstellung, jetzt bin ich Tourfahrer, vor diesem totalen, ich bin jetzt dabei, ich gehöre jetzt dazu. Du hattest das, glaube ich, auch schon, Barcelona auch schon so ein bisschen das Gefühl.
Ja, absolut. Und tatsächlich muss ich das aber auch, ich verstehe ehrlich gesagt nicht, was andere Fahrer da machen, weil, also bei mir, ich hatte auch eine kleine Sinnkrise mit dem Sport ab und an mal, aber am Ende des Tages, vor allem wenn man jetzt gerade nicht Tadej Pogacar heißt, also dann kann man sich das vielleicht erlauben, aber am Ende des Tages muss man sich erstmal überlegen, okay, warum machen wir diesen Sport überhaupt? Weil Sport an sich, Profisport an sich, ist sinnbefreit. Die Ergebnisse sind egal.
Stark, dass du heute durchgefahren bist.
Solange. Naja, und es ist extrem schwierig, den Sinn für sich da zu finden. Und immer dieser Karotte hinterher zu rennen, ohne das Gefühl zu haben, ab und an, dass das irgendwie nicht so ganz reichen kann und man irgendwie so ein bisschen stagniert, das verstehe ich nicht so ganz. Und für mich ist der einzige Weg, diesen Sport, nicht sinnbefreit, sondern sinnvoll irgendwie auszuüben, ist sich zu überlegen, okay, was ist denn der Grund, warum wir hier sind? Und der Grund, warum wir hier sind, ist ja, weil es hier dann manchmal ein Theater gibt, was voll ist, weil es tausende Fans von an den Streckenrändern gibt, die vielleicht deswegen eine super Zeit haben, vielleicht deswegen tatsächlich ihre Wahlergebnisse sich verändern. Also das ist ja das ist die Existenzberechtigung von Profisport. Und wenn man dann es nicht schafft, diesen einzigen Moment, in dem man den Sport ein bisschen darstellen kann, im Interview nicht zu nutzen, abgesehen davon, dass es ja auch einfach ein nettes Gespräch sein kann, da, das ist für mich dann auch nicht eine gute Schulung oder Interviewtraining, weil das ist einfach nicht nachvollziehbar.
Und trotzdem würde ich gerne mal wissen, du hast eben gesagt, es gab einen Moment in der Bourgogne, wo du dann auch mal gerafft hast, wo du eigentlich so bist. Wir hatten ja während dieser Tour, und ich finde, es war in diesem Jahr besonders auffällig, und wir sind ja in einer ganz anderen Position als ihr Fahrer. Und trotzdem hatte ich oft, als wir dann mal bergauf gefahren sind, auch in den Vogesen, im Allgäu, nicht im Allgäu, sondern im Elsass.
Wo warst du denn? Es war ziemlich warm.
In Bayern sind die Straßen so schön, deswegen...
auf einem Weinfest.
Im Elsass. Bourgogne, ja. Aber natürlich Alpe d'Huez, klar, braucht man gar nicht drüber reden, also, da waren wir ja auch geflasht, weil wir gesagt haben, Alter, was ist hier eigentlich los? Und es war dieses Jahr wirklich, also gefühlt nochmal krasser als sonst, also es waren Dimensionen. Das muss ja für euch Fahrer, wenn ihr da als aktive Hoffahrt, nochmal ganz anders sein. Wie ist es denn?
Ja, wie ist es denn? Es ist irgendwie schwer, wenn man das nicht mal, also ich würde es mir eigentlich wünschen, dass jeder das mal so, dass man so ein Ticket ziehen kann, dass man dann auch mal nochmal da durchfahren kann, weil es ist schon ziemlich, es ist eigentlich faszinierend, ich bin relativ schnell normalerweise von so lauten Geräuschen, vorhin ist hier irgendwas runtergefallen, da habe ich mich schon erschreckt, deswegen ich bin da eigentlich gar nicht so gemacht für, aber sobald das dann so zu diesem Tunnel geworden ist, vielleicht auch gerade deswegen löst das dann nochmal besonders viel mehr aus, dass ich da, ja, einfach, man wird dann auch so fast so, einem wird so schwindelig fast schon ein bisschen. Also, es ist, nicht, dass ich jemals irgendwie high war, aber so.
Das klang eben noch ein bisschen anders.
So in die Richtung muss es sich anfühlen.
Das ist total schön, dass du hier bist. Ich glaube, wir haben alle viel, viel Spaß an dem, was du so erzählst. Und ja. Und es kommt so ein bisschen der harte Schnitt, weil man mit dem, was du so erzählst, sich vorstellen kann, was dir genommen wurde in der Vergangenheit. Einmal für alle, du hattest, ja, muss man sagen, hast eine Dopingsperre abgesessen, weil du positiv getestet worden bist. Die nationale Anti-Doping-Agentur in Deutschland hat aber dann erkannt, auch mit Hilfe von behördlichen Ermittlungen, dass es so wenig war, dass es eigentlich nicht auf aktives Doping zurückzuführen ist. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, oder die anderen auch. Sondern dass es offensichtlich gekommen sein muss durch ein verunreinigtes anderes Medikament. Die Welt-Anti-Doping-Agentur war da ein bisschen strenger, sodass du am Ende dann schon eine etwas längere Strafe bekommen hast. Aber also ich glaube, man kriegt eine Ahnung davon, wie der Moment für dich gewesen sein muss, als du davon erfahren hast, dass da was gefunden worden ist. Wie sehr ist das noch in deinem Kopf alles so?
Also da ist dann schon spannend, wie so menschliche Erinnerungen funktionieren. Manchmal stellt man sich das ja so vor, dass man so, oder ich stelle mir das irgendwie so vor, dass man so sein Leben immer so aufbaut und dann ist das irgendwie alles so bei einem so präsent da und man kann so da durchwandeln fast schon durch seine Erinnerungen. Das ist natürlich nicht, das wissen wir alle, das ist irgendwie nicht so. Und viele Dinge, die passieren uns einfach und sind dann genauso schnell, wie sie irgendwie passiert waren, im nächsten Moment Vergangenheit. Und die, ja, natürlich, die macht was mit einem, aber die meisten Tage im Jahr ist das nur noch irgendwie durchschimmernd präsent, wenn ich vielleicht jetzt hier einen Witz über das Highsein mache oder was auch immer. Ich habe eigentlich gesagt, ich will nicht so über Zahlen sprechen, aber eigentlich, weil die Einleitung so spannend war, um jetzt auch nochmal allen einen ganz kurzen Abriss zu geben, von was wir sprechen, von niedrigen Konzentrationen. Es waren 17 Nanogramm pro Milliliter von einem Vertuschungsmittel, also von einem Bluthochdruckmittel. Und was daran spannend ist, diese 17 Nanogramm pro Milliliter, erstmal hat die WADA Minimum Testing oder so Genauigkeits Requirements für die akkreditierten WADA-Labore. Und die müssen aber nur für die Akkreditierung mindestens 300 Nanogramm pro Milliliter genau messen können. Na, das heißt, wenn ich jetzt vielleicht gerade mal so über die Grenze in Frankreich meine Probe in einem Labor getestet gehabt hätte, dann hätte ich nie wieder was davon gehört. Ich hatte das Pech, dass es die Probe in die Sporthochschule Köln geschafft hat, was wahrscheinlich das genaueste WADA-Labor auf der ganzen Welt ist. Alle meine Proben werden dahin geschickt, um auch mal ganz kurz klarzumachen, was für unterschiedliche Standards bei verschiedenen Nationalitäten einfach, weil ich meine, es ist auch einfacher, dass es nach Köln geht für mich, um das mal klarzumachen. Es ist nicht überall gleich. Und nochmal das Nächste, um mal, was 300 Milligramm, Nanogramm pro Milliliter schon sind, also 17 Nanogramm pro Milliliter bei diesem Diuretikum. Dieses Diuretikum, wenn man auch nur eine Tablette davon nimmt, das reicht gar nicht, um jetzt eine therapeutische Wirkung, man muss es dann schon ein bisschen irgendwie mehrfach über den Tag hinweg nehmen. Eine Tablette sind schon 2000 Nanogramm pro Milliliter. Und es hat eine Halbwertszeit von 48 Stunden. 48 Stunden, bis das dann überhaupt irgendwie annähernd eliminiert ist, muss man solche Halbwertszeiten mal 5 rechnen. Dann kann sich jeder ausrechnen, wie klug das wäre, sich mit so einem Mittel einen Test von irgendeinem anderen Mittel zu vertuschen. Aber das ist so ein bisschen einfach mal ganz kurz, dass jeder einmal den Eindruck davon hat, worum es da eigentlich ging und dann auch noch ein Mittel, mit dem ich mich eigentlich einfach extra dehydriere. Ist auch eine besonders gute Idee. Aber die Plausibilität spielt da gar keine so große Rolle, sondern es geht einfach nur darum, dass ich nicht nachweisen kann, was ganz, ganz, ganz genau die Ursache war. Es gibt nur von NADA-Seiten eine Wahrscheinlichkeitsberechnung.
Und irgendwann stand die Polizei vor der Tür. Ist genau. Das so gewesen, ja?
Ja. Und ich war oberkörperfrei mit Schlafmaske. Die stand natürlich auch früh vor der Tür. Wäre ja schlecht, wenn man mich nicht erwischt. Für mich ist früh auch so 7.30 Uhr. Dann dachte ich, die ständen unten. Hab den Summer gedrückt, aber der Summer ließ sich nicht drücken, weil da stand schon gar keiner mehr vor der Haustür, sondern das hat man natürlich nicht gemacht, weil es wäre ja schon besser, wenn man dann direkt den Kontakt hat. Die waren aber in Zivil und auch ganz nett. Und dann dachte ich erst, es wären auch Kontrolleure, weil manchmal sind die ein bisschen verschrobener und dann waren die so zu dritt und dann manchmal haben die auch Auszubildende dabei. Und dann habe ich gesagt, kommt rein. Ich habe gesagt, nee, hier unsere Ausweise, Kriminalpolizei. Ich habe gesagt, ja, kommt rein. Hatte ich tatsächlich auch schon mal einen ehemaligen Polizisten als Kontrolleur. Und dann kam es dann Stück für Stück raus und da war ich natürlich, ich bin wirklich sofort, ich bin schon nah am Wasser gebaut, aber da kam mir wirklich, einfach ziemlich
krass. Genau 3 Jahre her, ne? Wir haben hier beim Psych Classics diskutiert.
Ich hätte eigentlich die Psych Classics erfahren sollen. Genau. Ja. Es war der 16. August, aber da war es dann natürlich vor 3 Jahren dann. Genau, kurz vor der Abreise. Ja.
Was hat das mit dir gemacht. Also in dem Moment, klar, ist wahrscheinlich die Welt zusammengebrochen, aber das wird sich ja auch langfristig irgendwas für dich verändert haben, dass du eine andere Sicht auf bestimmte Dinge hast. Wie ist das Leben heute danach?
Ich habe vorhin noch mit einem Freund von mir gesprochen, der gesagt hat, der hat so ein ganz krasses Urvertrauen, dass die Dinge schon irgendwie gut werden. Ich muss sagen, eigentlich als Kind habe ich das auch immer gedacht, weil ich auch immer gesagt habe, eigentlich passieren mir meistens, ich habe immer das Gefühl gehabt, sehr viel Glück gehabt zu haben, so in meinem Leben. Also immer, wenn ich irgendwie eine Entscheidung getroffen habe, die relativ unfundiert war, häufig in dem Moment, weil sind wir mal alle ehrlich, wenn wir irgendwelche Entscheidungen treffen, dann haben wir nie das Gefühl, dass wir gerade alle nötigen Informationen haben. Das ist ja auch das Witzige am Leben. Im Nachhinein, aber das geht uns vielleicht auch allen so, wenn man irgendwie ein zufriedenes Leben führt, hatte ich aber immer das Gefühl, echt die beste Entscheidung getroffen zu haben. Und habe gesagt, ja, ich habe wirklich viel Glück gehabt und die Dinge werden schon irgendwie immer so weitergehen. Ich glaube, dieses Urvertrauen, ich habe dann... Es ist jetzt, glaube ich, ein bisschen weg. Nicht mehr so stark da, weil das hätte ich mir im Traum nicht ausdenken können.
Das kommt wieder.
Ich glaube, und mir passieren jetzt gerade auch schon wieder gute Dinge. Und mir sind auch kurz danach schon wieder viele gute Dinge passiert. Aber ja, und dann hat es natürlich mein Verhältnis zu dem Sport total verändert. Und auch zu den Menschen in dem Sport. Es war auch, es waren auch viele schlimme Erfahrungen. Ich bin die ersten Wochen mit in den Supermarkt gegangen und habe meinen Supermarkt gewechselt. Ich hatte einen Rewe und einen Aldi um die Ecke und ich muss leider sagen, dass ich so versnobbt aufgewachsen bin, dass ich dann dachte, ich muss eigentlich immer nur in den Rewe gehen. Und in der Zeit bin ich dann immer nur in Aldi gegangen, weil ich das Gefühl hatte, die kennen mich zu gut im Rewe. Und auf meiner Stirn steht das so schon geschrieben. Und ich war natürlich auch, ich habe jetzt schon lange Haare, aber ich musste die dann damals auch wachsen lassen für Haarproben. Und ich sah auch, also ich habe mich jetzt nicht so gut um mich gekümmert. Ich habe bis 4 Uhr nachts, 5 Uhr nachts mein Pharmaziestudium dann nebenberuflich dann irgendwie da gemacht, zwangsweise, um mal rauszufinden, was los ist. Und naja, habe dann nicht so viel geschlafen. Tatsächlich war der Schlaf auch das Schlimmste. Ich bin immer, wenn ich morgens bin dann irgendwann eingeschlafen und der schlimmste Moment waren die ersten 10 Sekunden morgens, wenn man dann gemerkt hat, man wacht erstmal ja, irgendwie erfrischt auf und dann ist erstmal alles gut. Und dann merkt man nach 10 Sekunden, nee, es ist wirklich überhaupt nichts gut. Gar nichts. Und der Moment war jedes Mal so ein Schlag ins Gesicht. Und ansonsten, genau, wirklich... Das Größte, was sich verändert hat und mit dem ich jetzt auch vor allem bis zur Tour sehr viel sogar gekämpft habe, was gar nicht so gut war, war so dieses Verhältnis, okay, wie will ich diesen Sport ausüben oder wie geht es mir in dem Sport und auch noch, was will ich eigentlich in diesem Sport? Und so viele Fragen, die sich vorher nicht aufgedrängt haben, weil ich vorher auch sehr leicht dieser Karotte hinterhergerannt bin und auch irgendwie ein anderes Umfeld hatte und irgendwie sehr viel tiefer da drin war. Ich habe lange Zeit in einem Teamhaus in den Niederlanden gewohnt und dann bin ich frisch nach Freiburg gezogen. Es ist aber auch in meinem ersten Jahr eigentlich in Freiburg passiert. Ich hatte da noch eine Fernbeziehung, war gar nicht viel in Freiburg. Das heißt, der Sport war so an anderer Stelle, als er, ja, das kann man, also der ist immer an sehr hoher Stelle, aber an anderer Stelle, als er jetzt ist. Und dann war es natürlich auch noch niederschmetternder. Und manchmal wünschte ich mir aber, dass das so leicht wieder zurückkommen könnte, weil ich dann auch viel Zweifel habe ab und an mal. Und ja.
Ja, aber manchmal ist das ja auch geil, wenn man die Karotte dann erwischt. Also wenn man dann wieder im Sport was erreicht, also davon habe ich immer gezehrt. Also wenn man dann, ich meine, das ist ja immer ultra hart. Also ne, das ist kein Zuckerschlecken, so Radprofi sein. Und man hat immer ja auch Stürze oder was auch immer, aber man hat ja auch seine Erfolgserlebnisse, wenn man die Karotte mal erwischt hat. Und also davon habe ich immer total gezehrt, dass wenn ich mich mal im Winter oder im Januar dann aufs Rad schwingen musste und dann stand 4 Stunden oder 5 Stunden drauf und es war Scheißwetter, dann habe ich immer gedacht, da willst du aber wieder hin. Also das ist ja schon ein gewisses, muss ja intrinsisch schon drin sein, sich so zu quälen, weil man weiß, okay, das hat ja einen gewissen Reiz muss es ja immer haben oder sei es drum, durchs Spalier Alpe d'Huez hochzufahren. Ne? Ja. Also das ist ja auch schon, das ist ja auch ein Erfolgserlebnis. Ja.
Hast du denn diesen erzwungenen Teamwechsel, Wismar, die Mannschaft von Jonas Vingegaard, von Wout van Aert, Und bei allem Respekt vor Movistar, in einer Mannschaft, wo, wenn stimmt, was man liest, mit einer eher ungewissen Zukunft, mit einem zurückziehenden Hauptsponsor, ist das gefühlt eine Degradierung?
Ja, tatsächlich denke ich, also früher hätte mich das, glaube ich, mit diesem, also erstmal mit der ungewissen Zukunft, hätte mich früher weitaus mehr gestresst. Mittlerweile denke ich eh so ein bisschen so von Jahr zu Jahr und irgendwie versuche mir eher nämlich gerade so meine eigene Karotte nochmal neu zu definieren, weil es fällt mir einfach schwerer, als es mir früher gefallen ist. Es liegt aber auch einfach an der Sache, weil, und ich glaube, das ist vielleicht ein Thema. Ich bin erstmal 2022 noch so halb, hatte ich zwar schon einen World Tour-Vertrag, aber da ging es noch darum, mich so in dem Team zu etablieren, dann ist das das große Ziel. Und da kennen einen dann auch alle und dann kann man irgendwie, die glauben dann an einen und dann kann man es denen irgendwie beweisen und dann sitzen die, dann sprechen die mit einem und sagen, ja, willst du vielleicht, das wäre doch irgendwie eine gute Idee für dich, das wäre was. Und dann hieß es im November schon von Grischa Niermann, naja, du fährst in Giro und Primus will in Giro gewinnen. Und da gab es dann den einen oder anderen alten Fahrer, der da auch dann kein Wort mehr mit mir geredet hat danach, also hat es nicht ganz verstanden, warum ich den fahren sollte, aber die haben halt dann daran geglaubt und dann habe ich gedacht, naja klar, also das war die dickste Karotte, die es gab und das war toll und das hat mir auch sehr gut getan, also so, ich will das auch überhaupt nicht, ich wünschte mir das auch wieder zurück. Und dann fährt man aber so für Primoz in diesem Giro und da passieren irgendwie, er hat dann gewonnen und auch wie, also das war auch ein unvergesslicher Moment. Ja, leider ist es dann alles nicht mehr begehbar in der Vergangenheit. Würde ich gern begehbar machen, weil es war, also ich war auch besser als am 16. August am Heulen für längere Zeit. Und ich glaube, das macht einen Unterschied. Auch Jonas, ich bin dann leider dann nicht mehr so viele Rennen am Ende noch mit Jonas gefahren, aber vor allem, als er bei uns angefangen hat und er kommt vielleicht im Fernsehen nicht so rüber, aber Jonas ist wirklich so einer der besten Menschen, die ich so im Profi-Radsport kennengelernt habe und auch einer der wenigen, ja, oder was heißt einer der wenigen, aber so wenig ist es gar nicht, aber vor allem in seiner Position, der sogar mal in einem Interview was zu meiner Lage gesagt hatte, was echt nicht selbstverständlich ist und dann auch die ganze Zeit auf mich zukam und irgendwie sehr viel wissen wollte, wie es mir in der Zeit ging und wir uns auch immer noch regelmäßig dann irgendwie mal über normale Sachen unterhalten, obwohl wir uns auch nur kurz kennengelernt haben. Aber das sind so Leute, für die fährt man extrem gerne. Und vielleicht ist es eher das, nochmal so dieses Gefühl zu haben, so jetzt gerade da wirklich was bewegen zu können und in einem Giro irgendwie mitmachen zu können. Ich meine, am Ende ist es wirklich vor allem Primoz, aber es fühlt sich gut an, da irgendwie Teil von zu sein. Und vor allem, weil ich einfach sehr an dieses Projekt Wismar geglaubt habe. Und so, manche würden mir sagen, oder in der Zeit das so kritisiert haben, dass ich so ein bisschen gehirngewaschen da drin war und so sagte, ja, das ist irgendwie, es war natürlich, ist es auch ein Team einfach, aber es war schon auch, ich bin da einfach auch ein bisschen aufgewachsen. Und die Komponente ist für mich immer sehr wichtig, um diesen Drive zu haben. Und ich glaube, das kommt auch so langsam, aber es ist halt ein großer Schritt in ein spanisches Team und es ist einfach eine sehr andere Welt. Aber ich mache da auch viele Schritte und man kommt sich sehr viel näher und ich merke auch den Unterschied schon. Aber es benötigt ein bisschen Zeit. Ich meine, bei Wismar war ich 5 Jahre. Ja.
Du hast eben von deinen Einkäufen erzählt und dass du erkannt wurdest. Nun gibt es in Deutschland ja viele Vorbehalte auch gegen den Radsport oder sag mal so, ich glaube, dass viele gedacht haben, ah, Radsportler, ist ja klar. So. Welche Erfahrungen hast du da gemacht im Nachhinein?
Ah ja, ich habe nicht gedacht, dass ich erkannt werden würde als der, so, einfach nur, weil ich die Leute im Supermarkt, weil ich werde nicht so häufig erkannt. Das letzte Mal war jetzt tatsächlich jetzt nach der Tour mal ganz aufregende Geschichte, da war ich bei einem Konzert, was meiner Freundin geschenkt wurde, zum Geburtstag von ihrer Familie und dann stand ich in der Schlange und ich hatte das Problem, dass ich die Band nicht kannte. Und
welche war das denn?
The Kooks. Und mein Problem war, dass ich das dann so in der Schlange gesagt hatte und da waren natürlich
ganz schlechte Idee.
Die meisten Leute in der Schlange waren ja Leute, die dort hingegangen sind. Ja. Und dann ganz am Ende der Schlange, nachdem ich auch schon viel geredet habe, was ich ja manchmal mache, wurde ich dann angetippt und das erste Mal, und es war auch total nett, das erste Mal so in Zivilklamotten erkannt. Na gut. Aber es war sehr nett. Also ich glaube, es wurde mir nicht übel genommen. Und was war die Frage, weiß ich nicht mehr.
Ja, ob du... Einfach, ob du in deinem persönlichen Umfeld sozusagen das Klischee erfüllt hast in den Augen mancher, so nach dem Motto, die Radsportler halt.
Ja, das war auch spannend. Und zwar es kam relativ schnell, ich habe dann, als wir noch in meiner Wohnung waren, weil ich verzweifelt war und überhaupt nicht wusste, was los ist, erstmal meine Eltern angerufen, meine Ex-Freundin, weil die Medizin studiert hatte und ich sie erstmal fragen wollte, was das für ein Mittel ist.
Hat sie mit dir gesprochen noch?
Sie hat dann mit mir gesprochen, sie wusste schon, was es für ein Mittel ist, muss man ihr zugute halten. Also es hat sie gut gemacht. Sie wusste aber auch nicht, wo das herkommt. Also sie hat es nicht genommen, sie hat auch noch einen guten Blutdruck. Dann habe ich auch das Team angerufen, weil das Team für mich tatsächlich, also Name des Teams war dann Robert Wagner. Also ich habe ihn eigentlich einfach privat angerufen, weil er für mich auch immer noch eine sehr große Vertrauensperson ist. Und er hat dann natürlich, das verübel ich ihm auch nicht, aus Pflichtbewusstsein dann auch direkt die Teamleitung und alle informiert. Und das ging dann sehr schnell innerhalb von, die haben mich dann kurz vorgewarnt und haben gesagt, wir müssen das jetzt rausbringen. Das verstehe ich heutzutage auch sehr gut.
Das stelle ich mir auch mega unangenehm vor, oder?
Ja. Vor allem dann diese da kamen auch viele noch schlimme Situationen auf mich zu, wie zum Beispiel ein Tribunal aus Teammanagement, Anwalt und Michel, als ich dann in die Niederlande fahren musste und die dann so vor einem, es gab dann schon einige schwierige Situationen. Und dann kam das raus und zum Beispiel meine Oma, die hat das erst in der Tagesschau in diesem kleinen Banner durchlaufen sehen. Und dann habe ich mich gefragt, viele meiner Freundschaften in Freiburg vor allem waren noch sehr neu, habe ich mich gefragt, kennen die mich jetzt so, wie ich mich jetzt dann einschätzen würde, dass sie sagen würden, hey, wir glauben dir sofort oder glauben die mir nicht, verstoßen die mich direkt, was ist da los? Und dann habe ich die große Erleichterung erfahren, das ging dann so bis in den Abend rein, dass ich dann alle möglichen Leute auch noch informiert hatte vorzeitig. Und dann habe ich sehr, sehr großen Rückhalt bekommen. Also ich bin wirklich, ich hätte es mir nicht vorstellen können, weil ich selber immer extrem wütend geworden bin, wenn ich solche Sachen gelesen habe. Heutzutage werde ich es nicht mehr, weil ich bei 45% bis 80% die Rate, oder das kann man leider nicht so gut einschätzen, aber mir mittlerweile denke, dass es vielleicht auch dem System verschuldet ist, zumindest im Radsport, der positiven Tests. Deswegen bin ich da jetzt immer nur noch unter Vorbehalt wütend. Also emotionsreguliert. Und dann...
Ist das so eine Art Bedarfsumleitung dann, oder?
Oder die Umleitung der Bedarfsumleitung. Und da kam sehr viel Rückhalt. Was mir dann eher schwer fiel, war, es waren ja dann anderthalb Jahre, und ich habe dann erst, weil es war im August, die Einschreibfristen für die Uni Freiburg sind natürlich, also für die interessanten Studiengänge, sind...
Gibt's auch ganz viele.
Im Juli, genau. Aber ich wollte mich gerne in Philosophie einschreiben. Das ist aber, man sollte es nicht glauben, zulassungsbeschränkt. Und das geht dann leider im August nicht mehr. Das heißt, ich konnte nichts machen. Ausbildung und so wollte ich auch nicht anfangen, weil ich immer dachte, vielleicht, wer weiß ja nicht, was noch jetzt passiert. Und deswegen hatte ich anderthalb Jahre, in denen, okay, was habe ich gemacht? Und dann wurde ich häufig gefragt, und es fiel mir sehr schwierig, was machst du denn? Und dann habe ich gesagt, Radprofi, bin ich noch Radprofi? Ich sehe nicht so aus. Ich fahre schon noch viel Fahrrad. Ich fühle mich begrenzt so, habe das dann manchmal doch noch so gesagt, weil es jetzt irgendwie das Nächste war. Und dann war aber die Angst immer groß. Es war dann so diese Angst, weil dann vor allem so 40- bis 60-jährige Männer sehr interessiert waren an diesem ganzen Sport und das irgendwie toll fanden. Dann auch so manchmal diese Frage so mit dem Doping kam. Manchmal habe ich es umschiffen kommen, manchmal habe ich gesagt, nein, das ist kein Thema mehr. Habe ich dann tatsächlich gesagt in diesem Moment, das ist gar kein Thema mehr. Bin dann auch manchmal ein bisschen wütend geworden. Ich bin da vielleicht auch naiv, aber ich glaube da wirklich dran. Naja, und dann hatte ich immer Angst, okay, die gehen dann jetzt gleich nach Hause und die googeln mich. Solche Momente gab es dann schon. Und dann gab es schon auch manchmal Fragen, aber ich habe mir dann immer die Zeit genommen, sehr viel Zeit genommen und habe den meisten Leuten, wenn ich sie dann privat getroffen habe, habe ich einfach die ganze Geschichte erzählt. Ich habe alles erzählt. Ich habe dann die anderthalb Stunden an mich gefesselt und gesagt, jetzt müsst ihr mir zuhören, weil ihr habt gefragt.
Muss man den ganzen Quenzen ja umgehen.
Genau. Und dann haben die alles gehört und danach, vielleicht haben die es gesagt, um von mir loszukommen, aber haben mir die meisten Leute das ganz gut abgekauft. Und deswegen war diese Konfrontation immer nur so anfänglich vielleicht da. Und ich war echt überrascht, wie unfassbar viel Rückhalt kam, auch aus der Radsportwelt. Zum Beispiel Robert Wagner, der gesagt hat, der zu allen möglichen Leuten, die ihn angerufen haben, gesagt haben, ja, gibt bestimmt Fahrer, bei Michel glaube ich es nicht. So, also solche Leute, die gab es. Und da bin ich immer noch sehr dankbar für. Und dieses Feedback kam auch vor allem, als ich wieder ins Feld zurückkam. Da haben einfach sehr viele eher Empathie für mich gezeigt. Und es haben mich auch Leute angerufen, von denen ich es jetzt gar nicht gedacht hätte.
Also Fahrer, die
ja, zum Beispiel.
Kennst. Ja.
Ja.
Und hast du noch Ziele? Oder ist das jetzt schon so, dass du das Gefühl hast, okay, also das, was ich jetzt habe, daran hättest du eh schon nicht mehr geglaubt, ins wahrscheinlich zwischendurch, dass du nochmal in diese Situation kommst, dass du die Tour fährst, dass du heute Abend hier bist, so. Gibt es noch was, was du jetzt noch, was das noch toppen könnte für dich? Realistisch?
Ja, das, also es gibt halt immer noch so irgendwie diese Traumziele von früher, aber also ich glaube, also die kann ich jetzt so sagen, ja, eine Etappe bei der Tour und so weiter, aber es fällt mir schwerer jetzt und das ist, glaube ich, genau, also es ist der Finger in die Wunde. Seitdem es ist alles noch so, ich glaube, ich muss mir da auch mal mehr Zeit nehmen, so zu verstehen, wo man irgendwie noch vor 2 Jahren stand, was das irgendwie war, was das für mich jetzt bedeutet, dann hier zu sein. Und man ist so sehr schnell wieder in diesem Zirkus und es geht irgendwie einfach weiter und man ist dann auch irgendwie sehr untergleichen. Das ist ja dann auch, man ist bei der Tour mit dem Team und die sind ja auch alle bei der Tour. Und
auch alle nicht schlecht, ne?
Auch alle ziemlich gut, genau. Und dann fängt man da an, sich irgendwie zu vergleichen an dem Anstieg hier und am Anstieg da und man, so, das ist wie, also ich, ob ich jetzt bei der was weiß ich, Valencia-Rundfahrt am Anstieg an Position 40 abgehängt werde oder bei der Tour. Bei der Tour bin ich dann schon noch so, oh ja, das war jetzt eigentlich gut, aber du bist dann schon schnell so, ja, aber der und die waren jetzt alle noch vor mir. Man passt sich so sehr schnell diesen Gegebenheiten an. Und ja, ich glaube, ich muss mal nochmal für mich realistische, gute Ziele oder einfach nochmal so ein bisschen da muss ich nochmal reingehen über die Saisonpause.
Ja. Es gibt ja so viele geile Rennen. Es gibt ja nicht nur die Tour. Ne? Und voll. Die Tour ist ja auch speziell 3 Wochen. Es gibt ja auch kürzere Dinge. Es gibt ja auch ein Tagesrennen. Super schöne Eintagesrennen.
Und es gibt ja auch nächste Woche.
So. Zum Beispiel, das ist tatsächlich... jetzt heute war ich auch ganz schön kaputt, aber eigentlich habe ich mir gedacht, dass ich echt gerne in der Deutschlandtour einfach, also ich kriege auch vom Team so ein bisschen die Freiheit, jetzt gar nicht um jetzt ein ganz tolles, super, keinen Druck, aber einfach so, ich würde einfach gerne mal schauen, wie ich da so fahren kann. Also ich habe schon Lust auf die Deutschlandtour, also ich freue mich an sich einfach drauf und möchte einfach ein bisschen vielleicht ausprobieren und das war schon ein Ziel von mir. Aber bitte.
Also wir werden dich schon auch mal sehen. So.
Hoffentlich.
Ja. ARD und ZDF übertragen.
Und dann geht es ja weiter. Es gibt eine Weltmeisterschaft. Du bist ein sehr guter Zeitfahrer, hast Medaillen gewonnen im Nachwuchsbereich. Es gibt ein Mannschaftszeitfahren, also die Staffel, Frauen und Männer, immer ein tolles Teamerlebnis. Deutschland hat schon oft Medaillen gewonnen, auch schon Gold. Ist das nicht so ein Ziel, nominiert zu werden dafür?
Absolut. Ich glaube wirklich, dass ich, also da bin ich ganz, also die Ziele, die habe ich theoretisch. Und die sind auch früher noch, von früher noch da, aber ich glaube einfach durch diese ganze Zeit ist bei mir ist irgendwie so viel durcheinander gekommen, dass ich da noch nicht, ich rück noch nicht ganz hinterher. Ich habe so das Gefühl, dass mein Leben jetzt so sehr, dass das alles so ein bisschen im Rausch vorbeigezogen sind und es gab jetzt auch nochmal so im familiären Umfeld echt ein paar so Schicksalsschläge im letzten Jahr, die einfach auch alles so stark verändert haben, dass ehrlich gesagt so, dass alles so einfach so mitlief. Und die Tour war da die große Ausnahme, dass ich da total begeistert nochmal so reinkommen konnte in dieses Fieber. Aber vieles war jetzt auch, ging schneller, als ich mitgehen konnte. Und das ist sehr schön, weil die Dinge jetzt ja auch einfach schnell passieren und auch viele schöne Dinge schnell passieren. Aber auch viele schlimme Dinge passiert sind, die sich nicht so richtig wegleugnen lassen. Und ich glaube, da fiel es mir jetzt bisher einfach noch schwierig, so wieder an diese Traumziele, also wirklich wieder anzufangen zu träumen. Und hoffentlich geht das wieder schnell, aber ja, hoffentlich, ja, genau, wie gesagt, schauen wir mal.
Es ist... Ja. Das ist dein Applaus, Michel. Ich finde das extrem beeindruckend, wie du über diese Zeit sprichst, die dir ganz sicher nahegegangen ist, und dass du jetzt hier dich so öffnest, ist total beeindruckend. Du siehst viele Gesichter, die zwischendurch gelacht haben, weil du es natürlich auch sehr unterhaltsam machst, aber die auch gebannt zugehört haben und, glaube ich, viel Mitgefühl mitgebracht haben. Und ich bin total dankbar dafür, dass du das so offen erzählst hier, und das eine Riesenbereicherung ist für diesen Podcast. Also echt herzlichen Dank. Ich glaube, der längste Tourfunkapplaus, den es bisher gab. Und ich weiß nicht, was damals in der Schule falsch gelaufen ist, aber auf so einer Bühne machst du schon ganz gut, muss ich sagen. Ja, jetzt fällt es mir schwer, so den Bogen zu spannen. Ich habe es eingangs einmal erwähnt, dass wir natürlich auch noch ein ernstes Thema besprechen müssen. Denn es gab einen tragischen Todesfall am Freitag bei der Portugal-Rundfahrt. Der junge Finlay Tarling ist ums Leben gekommen. Das ist der jüngere Bruder von Joshua Tarling, den ja vielleicht auch manche von der Tour in diesem Jahr beispielsweise kennen, der nach aktuellem Stand mit einem ihm entgegenkommenden, nicht zum Rennen gehörenden Fahrzeug zusammengestoßen ist, einem Transporter. Es sind heute am Sonntagmorgen noch mal ein paar Details bekannt gegeben worden, dass wohl der Fahrer dieses Transporters total nüchtern war und clean war. Und dass der einfach auf die Strecke gekommen ist und die Leute gefragt hat, wohl so seine Darstellung und die der Polizei, sind die schon durch? Und ihm gesagt wurde, ja, die sind durch, kannst du fahren. Und dann ist er gefahren. Und dann kam aber noch einer. Wie ging es dir, Fabian, als du davon gehört hast?
Das war Samstagabend, gerade zum Essen gegangen.
Freitagabend.
Freitagabend war es, genau. Freitag bin ich gekommen nach Hamburg, genau. Gerade zum Essen gegangen und ja, mit John Degenkolb war ich unterwegs und der hat es mir dann erzählt, der hat es gerade gelesen irgendwie, und das sind so Momente, da fällt alles zurück. So, das setzt alles zurück. Wir fahren immer Rennen, du kennst es auch heute, das knallt links, knallt rechts, wir gehen ein hohes Risiko ein in diesem Sport. Und dann liegt da einer und dann bewegt er sich wieder und sagt, ah, so schlimm ist nicht, nur das Schlüsselbein, 4 Wochen sitzt er da wieder, ist wieder da. Aber in so einem Moment ist es halt nicht so. Und ich habe das selber halt miterlebt damals beim Giro d'Italia, mit meinem Zimmerkollegen, der, wo nur der Koffer da stand und ich auf den gewartet habe, der nicht wiedergekommen ist. Und das sind Momente, da rückt das alles eben so, wie du es vielleicht auch so jetzt den Sport gesehen hast, wo ich gedacht habe, das will keiner. Also wir machen alles für den Sport, wir leben für den Sport und lieben den Sport, aber da bleibt die Welt stehen in so einem Moment. Und dann denkt man wirklich drüber nach, was wofür macht man das oder ist es das wert oder solche Sachen. Also das und jedes Mal, wenn ich sowas höre, egal wo, wer stirbt, ob es beim Sport ist, ob es beim Radfahren ist, was auch immer, wenn ein Unfall passiert, ja, bleibt die Welt halt stehen. Und das war am Freitagabend wieder so ein Moment. Und ich meine, das war kurz davor, bevor wir so ein Rennen auch durchführen, ne, und organisieren. Und ich meine, sowas habe ich immer im Hinterkopf, wenn ich auch wenn wir Rennen organisieren und wir darüber diskutieren, muss man hier jetzt was absperren oder stellt man hier noch einen Streckenposten hin oder macht man da was? Und dann probiere ich mich halt erstmal so rein zu versetzen, wie würde ich jetzt als Rennfahrer, wie wird das Feld da durchfahren und wo macht es jetzt Sinn, was abzusperren, einen Streckenposten hinzustellen und wo nicht? Weil das ist natürlich, man kann auch nicht überall, wir können nicht, wie viel haben wir, 700 Kilometer bei der Deutschlandtour, können wir nicht 700 Kilometer oder 1400 Kilometer Gitter stellen, so, ne, und alles dicht machen.
Gibt ja auch nicht nur Straßen, gibt ja auch Hausein-, Ausfahrten,
Höfe. So, und deswegen, ich weiß jetzt viel zu wenig, wir waren jetzt so, ich war beschäftigt mit dem Rennen und ich weiß nicht, was wirklich vorgefallen ist. Ich habe nur gehört, dass er abgehängt war und dass er nicht im Feld auf jeden Fall war. Und wir probieren natürlich, wir sperren die Strecke von Anfang bis zum Ende. Also wir haben vorne Flagge rot und hinten Flagge grün und dazwischen darf sich kein Auto bewegen. Ja, und also Flagge grün ist hinten, das ist dann ein Polizeiauto mit einer grünen Flagge und ab da wird die Strecke dann wieder aufgemacht, ab da dürfen dann Autos fahren. Und die Streckenposten wissen auch bei uns, wenn wir ein Rennen organisieren, sobald die Flagge nicht durch ist, darf hier auch nicht gefahren werden. Ich weiß nicht, wie es da organisiert ist. Ich hab's, dazu habe ich zu wenig Einblicke, aber natürlich kann immer ein Fahrzeug auch mal aus einer Einfahrt rausfahren, deswegen haben wir auch im Feld immer Polizeikräder, die helfen und auch gelbe Flaggenmotorräder, die solche Autos dann anhalten, falls sowas passiert. Also man muss halt probieren, ein bisschen oder die ganze Zeit eigentlich Traffic auf der Rennstrecke zu haben, dass gar keiner auf die Idee kommt, das könnte jetzt vorbei sein. Ne? Nur das ist halt jetzt auch keine Riesenrundfahrt, die ist vielleicht nicht ganz so organisiert, aber dazu kann ich einfach wenig sagen. Aber solche Dinge, die ja, also wenn man das hört, denkt man natürlich, haben alle Beteiligten an alles gedacht? Haben wir an alles gedacht? Machen wir das alles? Und ein gewisses Risiko wird immer dabei sein. Und das sind wir uns auch irgendwie bewusst, weil wir können nicht jede Garagenausfahrt abschweren. Also wenn da irgendeiner auf die Idee kommt, aus dieser Garage rauszufahren und links abzubiegen und nicht rechts, dann steht da erstmal ein Auto. Dann können wir natürlich alles Mögliche dafür tun, dass immer genug Leute vor dem Feld sind, vor den Fahrern sind, dass sie so ein Feld anhalten. Und das ist das, was wir im Grunde genommen machen. Es ist auch nicht in jedem Land gleich organisiert, so ein Rennen. Also vor 20 Jahren war in Deutschland ein Rennen nicht so organisiert wie jetzt und deswegen ist es mittlerweile auch schwieriger. Früher sind wir in so einem fliegenden System gefahren. Wir hatten 40 Polizeikräder, die sind einfach, es war eine Strecke, 40 Mopeds vorher gefahren und die haben dann rechts, links angehalten, haben den fließenden Verkehr angehalten und alle Autos, die entgegenkamen, haben die an die Seite geschoben und dann sind wir dazwischen durchgefahren. So, da wusstest du natürlich aber auch, dass ständig ein Auto rechts und links steht, dann fährt man natürlich auch anders. Das hat auch relativ gut funktioniert, aber auch manchmal nicht. Und deswegen geht es in Deutschland gar nicht mehr, müssen wir das komplett sperren. Und wie gesagt, wir sind auf einem extrem hohen Standard. Und was Michael auch gerade gesagt hat, dass seine Teamkollegen auch gerne in Deutschland fahren, ich glaube, das hat auch den Hintergrund, dass wir, obwohl wir alle nicht glauben, dass wir gute Straßen haben, im Verhältnis zu vielen anderen Ländern haben wir immer noch relativ gute Straßen. Und wir haben doch einen sehr, sehr hohen Standard einfach. Und ich glaube, das wissen die Fahrer auch zu schätzen. Das sehen die auch.
Ja, und also es passiert ja auch bei großen Rennen. Wann war das mit Maximilian Schachmann? War es die Lombardei-Rundfahrt? Ja, ja. Italien, also das ist ja eines der größten Rennen, die wir haben.
Aus einer Einfahrt einfach rausgefahren.
Ja. Der fuhr auf Platz 6 oder 7 und das waren letzte 5 Kilometer, wenn ich mich recht entsinne. Da denkt man, Lombardei-Rundfahrt, die letzten Kilometer und das dann also wirklich dann mitten im Feld. Ne? Also, dass man es da schafft, eine Kreuzung komplett unabgesperrt zu lassen. Jetzt muss jemand wach werden.
Telefon. Im
Publikum.
Ist das auch dein Klingelton beim Wecker?
ja, und dann, das ist natürlich wirklich die absolute Horrorsituation. Ne? Also wir haben viel diskutiert über Stürze, über Abfahrten, über falsche Geschwindigkeiten und so weiter. Aber ein möglicherweise noch in der Kurve frontal entgegenkommendes Auto, das ist ja auch in Trainingssituationen ganz viel passiert. Mit John Degenkolb beispielsweise ja auch mit seiner Trainingsgruppe, jetzt mit der Bahnrad-Nationalmannschaft voriges Jahr, wo es ja auch einige richtig heftig erwischt hat. Und
Lennart Kemner.
Aber Lennart Kemner, auch die Situation, das sind Trainingssituationen, aber im Rennen ist das nochmal was ganz anderes, ne? Also viele verlieren natürlich auch ein gewissen erstmal das Vertrauen. Was könnte denn sein? Also ich will jetzt nicht für Michel und seine Kollegen sprechen, aber darüber nachzudenken, was da jetzt um die Ecke kommen könnte, rein theoretisch, ist natürlich was man absolut wieder ausblenden muss. Und ich weiß, ich habe mit Maximilian Schachmann damals gesprochen. Das war ja keine Situation, wo er jetzt wirklich arg in Bedrängnis ist, aber es war total, wir reden über die Lombardei-Rundfahrt, eines der 5 Monumente. Und da kommt ein Auto entgegen, dem Sechst- oder Siebtplatzierten. Das ist verrückt. Also er hat da lange, lange dran zu knabbern gehabt, über die Situation nachzudenken.
Ja, aber das sind dann ja auch oft Fehler Einzelner dann. Ne? Also man kann das ja auch alles organisieren und alles machen und tun. Wir haben, quasi, korrigiere mich, 800 Leute heute als Streckenposten gehabt. Da muss einer eine falsche Entscheidung treffen oder gerade nicht da sein, weil er aufs Klo muss oder sowas, sich seiner Rolle nicht ganz bewusst sein und dann fährt einer durch und so doof kann das passieren und das ist natürlich, ja, das darf nicht passieren, ganz klar, aber das ist, bei der Lombardei-Rundfahrt ist es passiert und jetzt, leider auch in Portugal, ja.
Ich möchte es auch überhaupt gar nicht relativieren oder sowas, aber wie Fabian richtig sagt, ein Radrennen in Deutschland zu organisieren, ist, glaube ich, die größte Herausforderung, die man machen kann oder auch außerhalb von Deutschland. Also wir haben kein Stadion, wir müssen alles bauen, wir haben so viel Kilometer Strecke, wir haben tausende Streckenposten, wir haben Polizei im Einsatz, wir haben 10 Dienstleister auf der Strecke, die irgendwie Gitter stellen, die Absperrungen stellen. Also da passiert so viel und das ist auch wiederum das Faszinierende am Radsport, wie viele Rädchen da ineinander greifen müssen, damit so ein Tag irgendwie reibungslos abläuft. Und es ist sehr, sehr tragisch, was passiert ist am Freitag und in der Vergangenheit passiert ist. Und das ist das, womit ich täglich aufstehe und mir denke, okay, wir machen Radsportveranstaltungen und das ist das Szenario, was wir auf gar keinen Fall haben wollen. Und wo wir nach bestem Wissen und Gewissen alles dafür tun, damit das nicht passiert. Und es gibt trotzdem einfach Situationen, die wir nicht beeinflussen können. Und trotzdem abends dann wieder zusammensitzen, so was hätten wir besser machen können, was war irgendwie an dem Tag nicht so gut. Und aber es ist einfach doch eine sehr, sehr große Herausforderung, das überhaupt auf die Straße zu bringen, dass es funktioniert. Und wir haben einfach hunderte von Leuten im Einsatz für diese Rennen, die ja auch sicher sein müssen. Also auch alles, was neben der Strecke passiert, was im Aufbau passiert, das muss auch alles sicher sein. Und dann soll das Rennen sicher sein. Also da spielt ganz, ganz viel rein. Wie gesagt, wir versuchen das einfach immer nach bestem Wissen und Gewissen zu machen und haben aber trotzdem immer im Hinterkopf, dass was passieren kann und wissen um dieses Risiko und versuchen das einfach zu minimieren, wo es nur geht. Aber genau, gerade die Einfahrten, die Garagen, die Parkplätze, das ist immer mit einem Potenzial von Autos und wir haben es noch nicht mal immer nur von Autos. Also es ist der Fußgänger, der über die Straße geht, der Hund, der auf der Straße auf einmal läuft. Ich habe so viele Szenen aus dem Fernsehen im Kopf, wo irgendwie kurz vor knapp was hätte passieren können.
Dieses
oder
Jahr bei der
wo.
Tour, beim Zeitfahren. 2 Beinaheunfälle bei der Tour, beim größten Rennen der Welt.
Ja. Das war Joshua Tarling übrigens. Ja. Mit dem Fußgänger. Das war sein Bruder.
Ja. Und das ist ja das. Also wie oft ist uns der Atem stehen geblieben, weil wir genau das gesehen haben. Und man denkt sich, da ist doch so viel auf der Strecke los, das muss man doch irgendwie mitbekommen. Aber wir sind im Radsport total tief drin. Das ist irgendwie unser Metier. Wir gucken das immer, wir verfolgen das. Wir sind noch tiefer drin, so als vielleicht andere. Und ich gehe doch hier jeden Tag über die Straße. Und da ist ja nur ein Radfahrer vor allem. Das wird dann ganz häufig falsch eingeschätzt, wie schnell der dann unterwegs ist. Weil wenn ein normaler Radfahrer da täglich vorbeikommt, ja, da kann ich noch schnell durchhuschen. Und das ist halt dann leider im Profiradsport nicht so. Die sind schneller unterwegs und das unterschätzt man dann einfach ganz, ganz schnell. Und ja, da gibt es so viele Möglichkeiten, dass tatsächlich was passieren kann. Und wir sind nur leider nicht gefeit davon.
Es ist ein gefährlicher Sport, der auf öffentlichem Raum oder im öffentlichen Raum stattfindet. Das muss und ist auch allen Beteiligten immer bewusst. Versteht mich nicht falsch. Ich würde aber jetzt gerne zum Ende des Podcasts nochmal einmal stimmungsmäßig ein bisschen nach oben gehen. Lass uns doch mal ganz kurz auf die Deutschlandtour gucken, Holger. Was erwartest du von diesen 5 Tagen?
Ein ausgeglichenes Fahrerfeld. Man muss ja auch immer sagen, alle, die nicht so ganz im Radsport drinstecken, ich habe das auch heute so gehört, ja, die Hamburger Star Classics sind ja die Vorbereitung auf die Deutschlandtour. Denken wir mal, Hamburg ist das World Tour Rennen und die Deutschlandtour gehört eine Schublade tiefer, ja. Das mag erstmal abschätzig klingen, es hat aber den feinen Nebenaspekt. hier in Hamburg fahren 18 Mannschaften, die alle 18 Wörtemannschaften, weil sie es müssen. Nicht alle sind so engagiert, dass sie das hier auch heute gewinnen wollten. Das sieht man auch im Rennen. Bei der Deutschlandtour kommt man, da fahren 9 Wörtemannschaften mit. Der Rest sind äußerst engagierte Teams aus der Liga drunter plus 3 Kontinente-Teams, genau, 3 Conti-Teams, deutsche Mannschaften, die wirklich das Rennen extrem beleben werden, weil das für die eine hohe Ehre ist, da zu starten. Und das ist eine sehr gute Mischung. Auch diese 9 World Tour-Mannschaften, also Movistar ist ja dabei, es sind dann natürlich auch die großen Teams dabei. Es fährt das Team von Tadej Pogačar, ich glaube, wenn ich richtig bin, wieder mit Isaac Del Toro, wenn er sich nicht allzu sehr verletzt hat heute, mit dem Tour de France Dritten immerhin. Es waren die beiden deutschen Teams mit Lidl, die Hauptsponsor sind und die das ähnlich dominieren wollen, wie sie es vor 2 Jahren getan haben. Ich bin da sehr gespannt, ob sie es schaffen werden. Auf einem Kurs, den Fabian entworfen hat, über den er sehr viel mehr erzählen kann. Ich werde zum ersten Mal über Bedarfsumleitungen nachsinnieren nächste Woche im Bild. Ich glaube, du kennst es besser, aber so der Begriff Königsetappe, wie es mal mit Feldberg und so gab, den gibt's halt nicht. Also wenn man das Rennen gewinnen will, hat man die Stellen, man hat sie auf der ersten Etappe. Die zweite Etappe ist dann, glaube ich, wirklich ein Sprint. Und man kriegt sie aber dann nochmal auf der dritten Etappe, wo man wirklich die Möglichkeit hat, Unterschiede zu machen. Also, dass Jonathan Milan die Deutschlandtour gewinnt, glaube ich jetzt nicht. Ich glaube, nur mit Bonifikationen wird man es nicht schaffen, aus den Etappensiegen. Dafür ist es zu schwer und dafür sind diese Rundkurse am Ende dann auch zu gefährlich. Und so gesehen, es ist eine völlig offene, wer hätte auf Søren Varnschild voriges Jahr getippt? Und letztlich, wenn man sich die Deutschland-Tour-Sieger anguckt, ja, Nils Polit kennen wir alle als Deutschland-Tour-Sieger, aber auch als die Tour belebt wurde mit Jasper Stuyven, der gewonnen hat, mit Matej Mohoric, die haben dann beide Mailand Sanremo gewonnen. Beispielsweise nicht nur Søren Varnschild, voriges Jahr, wer ist dieser Norweger, was macht er dieses Jahr, gewinnt eine Tour de France-Etappe. Das ist schon ein Rennen, wo man richtig was drauf haben muss und was auch oft genug ausgeglichen genug ist, dass es wirklich erst im letzten Sprint teilweise, ich weiß gar nicht, ob es Bonussekunden gibt, es bei euch auch jetzt nicht. Gibt's? Ja. Teilweise ist ja sogar über Bonussekunden mal gelaufen in einem Jahr, genau. Dass die Entscheidung so gefallen ist, als Stuttgart Ziel war zum Beispiel, als Nils Polit die Etappe gewonnen hat, aber nicht die Rundfahrt. Und so gesehen, ja,
Nürnberg tolles Rennen. Auch, ne?
Jetzt habe ich richtig viel Werbung gemacht für, ja, geil, aber ich freue mich drauf.
Ja, wir freuen uns alle drauf. Ja, ich habe es ja eben schon einmal fallen lassen, live zu sehen, bei uns im Ersten und auch im ZDF. Sportschau.de natürlich eine sehr zuverlässige Adresse für ganz tolle Infos. Und den Podcast machen wir auch, aber nicht jeden Tag. Aber nächste Woche dann... nach der Deutschlandtour treffen wir uns in irgendeiner Art und Weise wieder, um darüber zu sprechen. Das war's für heute. Es war ganz toll. Schön, dass ihr alle da seid. Maren Hopf, Michael Hessmann, Fabian Wegmann und Holger Gerska. Vielleicht die beste Runde, die wir hier hatten. Also, jetzt beruhigt euch mal. Also den Podcast, habe ich schon erwähnt, gibt es seit 5 Jahren. Wir machen jetzt auch schon, haben wir schon ein paar Live-Auftritte auch gehabt, aber heute war am schönsten. Oder? Und zwar von vorne bis hinten. Also die Location, super, das Publikum ihr hier auf der Bühne, hat mir echt großen Spaß gemacht. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wie gesagt, abonniert uns gerne. Ihr dürft gleich nochmal applaudieren. Moment, lass mich noch ganz kurz ganz Wichtiges sagen. Abonniert uns gerne ARD Sounds, überall da, wo ihr sonst noch Podcasts hört. Empfehlt uns gerne weiter. Und was kann man noch mit uns machen? Bewerten, ne? Ja, da, wo es geht, gut bewerten. Und vielen Dank fürs Kommen. Bis zum nächsten Mal.
Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf. Und da ist er da.
Tourfunk. Der Radsport-Podcast der Sportschau.